Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcasts.
Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück. Ich freue mich sehr auf diese Episode. Wir haben heute ein paar nerdige Themen für euch mit am Start.
Na klar.
In der Handheld-Konsolenwelt geht's auf einmal wieder richtig rund. Es gibt Gerüchte zu einem MacBook Pro Facelift. Wir müssen uns der wichtigen Frage stellen, ob legaler Mord oder illegaler Mord schlimmer ist. Und auch in der Welt der künstlichen Intelligenz geht einiges ab. Die Sora AI von OpenAI ist mittlerweile verfügbar. Da wollen wir auch ein bisschen drüber quatschen, auch so ein bisschen aus der Sicht von Leuten, die Videos beruflich produzieren. Was bedeutet das für uns, wenn man plötzlich per Mausklick jedes Video erstellen kann, das man möchte? Also, ja,
das ist wirklich ein ultra krasses Thema. Also, am liebsten würde ich direkt dahin skippen. Ihr könnt es machen.
Leute, überspringt den ganzen Crewcast, langweilig.
Da habe ich mega Bock drauf. Aber erstmal noch ein kurzes Shoutout an meinen Friseursalon. Ganz, ganz wichtige Nummer. An den Friseursalon spontan. Wirklich, Kuss geht raus.
Der Friseursalon heißt spontan. Oder ist das Shoutout spontan?
Nee, der Friseursalon heißt spontan und der ist auch wirklich direkt um die Ecke angesiedelt. Also deswegen muss man da wirklich mal dickes Shoutout raushauen.
Und auch sehr spontan, wie ich vom Namen annehme. Also es ist nicht so eine Geschichte, wo man einen Termin braucht, oder?
Nee, der Friseursalon spontan ist meine Freundin, die mir gerade die Haare geschnitten hat. Und sie meinte zu mir, sie will mal einen Shoutout haben.
Und ich dachte, du meinst jetzt einen legiten Friseursalon. Ja.
Nee, ja.
Okay. Dann in dem Fall auch Shoutout an mich selber. Ich habe mich heute Morgen rasiert.
Shoutout. Wie hieß der Salon dann?
Selfmade.
Okay. Ja, Salon Leute. Selfmade. Wir sind wieder back am Start. Der Crewcast, wie ihr ihn kennt, nur nicht ganz so haarig heute.
Und oh Mann. Ja, T ist natürlich back am Start. Ich muss sagen, tatsächlich hat sich die Befürchtung bewahrheitet. Der Ostfriesentee geht schneller als ein Tee pro Woche leer. Also der wird hier fleißig verbraucht und das sorgt dafür, dass wir wohl schon früher als in 100 Episoden dann für Nachschub hier sorgen müssen.
Ja, sag einfach Bescheid. Das freut mich ja auch, weil es bedeutet ja, dass mein ostfriesisches Kulturgut auch gut exportiert wird. Da bin ich ja sehr froh drüber. Also von daher, sag einfach Bescheid. Da werden die unergründlichen Quellen an Ostfriesentee noch weiter sprudeln.
Ja, Julian, was geht bei dir eigentlich so ab? Lass mal ein bisschen gerade auf spontan die alte Rubrik zurückbringen. Was ging die Woche?
Ey, so alt ist die Rubrik gar nicht. Wir haben sie ein paar Episoden vernachlässigt, aber sie ist wieder da. Ja, ich muss sagen, wir sind gerade hier tatsächlich ein bisschen am Renovieren, welch Wunder. Ja, ganz auf spontan. Und ich habe jetzt die letzten Tage neben dem Video-Hustle mich vermehrt in das Thema Smart Home reingefuchst, denn das war bei mir die ganze Zeit so eine Sache, die bei meinen wichtigsten Räumen schon so ein bisschen Form angenommen hat, aber wo ich jetzt wirklich noch nie so richtig die Zeit hatte, weil immer irgendwas bei der Arbeit war, mich so richtig reinzufuchsen und das so richtig mal ins Rollen zu bringen. Weil so richtig geil wird's ja bei Smart Home dann, wenn du, ich sag mal, über diese grundlegenden Sachen von Licht geht an und so weiter, dann darüber hinaus gehst.
Und ich kenne das. Ich habe auch seit Ewigkeiten vor, das mal bei mir alles ein bisschen besser einzurichten. wird schon seit dem Einzug vor 4 Jahren sehr stiefmütterlich behandelt, leider, das Thema.
Ja, weil das ist dann halt immer so ein Nice-to-have-Ding, ne? Und du hast dann halt immer andere Prios in deinem Leben. Und bevor du dann halt in dem letzten Raum auch noch den Rollladen smart machst, so gibt's natürlich immer andere Aufgaben, die eigentlich gerade wichtiger sind. Ja. Aber jetzt war der letzte Rollladen dran. Ich habe heute den letzten Rollladen smart gemacht.
Yeah. Ja, ja, für mich ist das immer so eine Sache. Ich habe zwar dann überall smarte Sachen und so, aber eigentlich könnte ich noch viel mehr rausholen, wenn ich mal für alles Shortcuts und Automationen und dieses und jenes zusammenklicken würde. Aber da kann ich mir locker 2-3 Tage im Kalender blocken, bis ich das dann alles so gemacht habe, dass es nice ist.
Ja. Falls jemand eine Idee hat, ich habe mich noch nicht so weit damit auseinandergesetzt, aber wie man eine Hörmann-Garage, ein Garagentor smart macht, ohne groß umbauen zu müssen, sehr geil wäre das.
Das wäre wirklich Premium. Das ist dann auch, dann kannst du noch so ein Geofence machen oder so. Oder im Tesla kann man, glaube ich, sogar dieses Homelink oder wie das heißt, verbauen.
Ja, du kannst auch einfach deinen Tesla mit Home Assistant verbinden und sagen, sobald er halt so und so nah an deinem Haus heranfährt, geht er die Garage auf. Und da bei uns jetzt nicht so viel los ist, ist das jetzt vom Sicherheitsrisiko auch nicht so das Problem, dass wenn ich irgendwie 100 Meter vorm Haus bin, dass dann schon die Garage aufgeht. So, also das kann man echt sehr geil machen. Aber dafür muss man natürlich das Garagentor erstmal smart machen. Und das ist jetzt einfach, ich habe geguckt, es steckt einfach an der Steckdose und hat halt einen Funkschalter. Das heißt, man kann da nicht so, es gibt da keinen Schalter oder so, den ich smart machen kann, sondern du musst da dann schon irgendwie von denen, glaube ich, irgendeine Lösung finden. Oder das Ding aufschrauben, keine Ahnung.
Du kannst einen IR-Blaster programmieren. Das hat Rudi tatsächlich jetzt bei sich in seinem Setup gemacht. Der hat ja bei uns im Studio diese 3 TVs für 3D-Animation sich aufgebaut. Und wenn man einen OLED-TV als Monitor nutzt, ist es sinnvoll, hin und wieder diesen Pixel-Refresh zu machen oder diesen Cleaning-Mode, dass er halt einmal die Pixel cleant. Weiß auch nicht, was da der technische Fachbegriff für ist. Aber das dauert immer ein paar Minuten und deswegen wollte Rudi eine Automation bauen, dass dieses Pixel-Cleaning automatisch passiert, wenn er 2 Stunden lang nicht im Raum war, damit es dann halt gemacht wird, wenn er nicht da ist. Und um diese 3 TVs gleichzeitig in diesen Modus versetzen zu können, hat er sich tatsächlich so einen kleinen Infrarotblaster geholt, dann ausgemessen über seine Fernbedienung, was die Codes dann quasi sind, die der Infrarotsender da rausschickt für Menü öffnen, für Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, für okay, und hat dann halt einprogrammiert, dass dieser IR-Blaster genau diesen ganzen Prozess durchläuft und quasi wie eine Fernbedienung in den Raum dieses Menü auf, runter, runter, okay, runter, runter, und dann auf das Klicken, was halt diesen Prozess startet, und es so quasi, hat es so quasi nachgerüstet. Vielleicht ist das für dich auch eine Option mit dem Garagentor dann.
Das stelle ich mir auch sehr geil vor. Also
ist natürlich ein Workaround so ein bisschen.
Aber da frage ich mich, kann das überhaupt funktionieren? Weil das wäre ja schon eine heftige Sicherheitslücke auch von dem Garagentor, wenn man das einfach mit so einem Infrarotblaster aufmachen könnte. Also das muss doch eigentlich irgendwie verschlüsselt sein, oder?
Nee, du meintest doch, dass es so ein Funkding ist, oder?
Ja, natürlich. Du hast ja bei jedem Garagentor so ein Funkding im Auto. Und es gibt auch einen Funkschalter an der Wand im Haus. Aber wenn man den einfach mit so einem Infrarotblaster könnte.
Da habe ich mich gerade getäuscht, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich hatte das gerade irgendwie im Kopf, dass das dann so ein Empfänger ist. Das wäre schon eine krasse Sicherheit.
Das wäre eine mega Sicherheitslücke, ganz ehrlich. Könntest du einfach ins Haus spazieren. Aber die Technik ist cool, also ich habe gerade schon gedacht, das ist richtig nerdy, so den Infrarotblaster.
Ja, vielleicht wird's noch mal irgendwo anders hilfreich.
Ja. Ich denke an dich.
Denk an Rudi, ich nehme keinen Credit dafür, alles gut.
Ja, vielleicht frage ich ihn, wie es funktioniert. Ja, aber das, da habe ich richtig Bock drauf, das ist jetzt, habe ich mir für den Winter vorgenommen, da Step für Step weiter, immer wenn jetzt so ein Tag ist, wo ich mal ein bisschen weniger arbeiten kann, dann wird da rein investiert.
Aber wenn es so ein Funksender ist, kannst du ja vielleicht auch so einen kleinen Automationsdrückknopf verwenden. Da gibt es ja diese so motorisiert, Switchboard heißen die genau, die so einen Finger ausfahren und dann eine Taste drücken. Da kannst du ja auch jedes dumme Gerät smart kriegen.
Dadurch. Ja, aber das wird richtig wack aussehen da an der Wand. Das ist so ein richtig schöner Funkschalter. Stimmt, und dann das da wird irgendwie
in der perfekt aufgeräumten Garage dann immer richtig rausstechen, wenn das da irgendwo in der Ecke.
Also jetzt gerade willst du richtig reinfitten, weil die Garage sieht aus wie Scheiße. Aber das soll natürlich langfristig nicht so bleiben.
Das wird sich ändern und da wird dann, sobald da einmal aufgeräumt wurde, nie wieder Unordnung entstehen, so wie man
also nicht mehr
Garagen
so wie
kennt.
Jetzt.
Ja, gut. Aber was hast du jetzt mit Smart Home so angegangen? Was waren da jetzt so deine Steps, wenn du sagst, jetzt ist die letzte Markise drin?
Also erster Step war, alles vollenden, was ich angefangen habe. Weil ich hatte jetzt zum Beispiel angefangen, in den wichtigsten Räumen die Thermostate auszutauschen. So, heute habe ich dann alle weiteren Räume gemacht. Dann hatte ich auch nur die Hälfte des Hauses die Rollläden smart gemacht, weil ja auch noch viele Räume gerade renoviert werden und da hatte ich es dann noch nicht gemacht. Ist dann jetzt noch der Rest ausgetauscht worden. Überall smarte Rauchmelder jetzt hingesetzt und die halt dann auch so gleich mehrere Sensoren abdecken. Das finde ich halt auch übel geil. Das ist eigentlich so die Grundlage für jeden Raum, dass du da so die Werte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und sowas dann dir ziehen kannst. Und ja, das sind so die Basics, die ich gemacht habe. Im Gäste-WC habe ich dann noch eine Lüftung smart gemacht. Genau, weil die war richtig dumm geschaltet. Die war so geschaltet, dass wenn du den Lichtschalter anmachst, geht die Lüftung an. Und wenn du den Lichtschalter ausmachst, geht die Lüftung wieder aus. Es ist so maximal dumm gemacht, weil du willst ja eigentlich, dass die Lüftung noch weiterläuft, wenn du dein großes Geschäft da jetzt verrichtet hast und du gehst wieder raus. Und dann machst du natürlich das Licht aus und also da bringt die Lüftung halt eigentlich nichts. Das ist halt so richtig dumm.
Aber hast du dafür jetzt eine Lösung?
Ja, genau. Das habe ich jetzt so geschaltet mit einem smarten Relais dazwischen quasi. Und das ist halt dann noch, das kann ich jetzt einstellen, wie ich will. Dass es dann auch zum Beispiel 5 Minuten länger läuft oder wenn zum Beispiel auch die Feuchtigkeit in dem Raum ein gewisses Level überschreitet, dass sie dann auch angeht, um die Feuchtigkeit abzusaugen. Ja. Solche Sachen kann man dann machen.
Boah, da muss mir auch mal einen Link zu schicken zu dem Teil. Das könnte ich nämlich auch gut gebrauchen für unseren Waschraum tatsächlich. Da müssen wir nämlich auch, wenn wir wollen, dass die Belüftung läuft, das Licht anmachen, weil es am selben Schalter hängt. Und gerade wenn der Trockner aktiv ist, kann es sehr steamy werden in diesem Raum. Und da will man eigentlich, dass die Lüftung läuft. Aber es ist natürlich dann Quatsch, wenn du so 2 Stunden Trockner laufen hast, dass da auch 2 Stunden lang Licht brennen zu lassen. Also da ja, sind wir auch noch auf der Suche nach der optimalen Lösung, um das
in den Griff zu bekommen. Vor allem ist das Dumme natürlich, wenn das am gleichen Schalter hängt. Ne? Also bei mir war das jetzt auch so verkabelt, dass es halt an einem Schalter hängt. So, und dann musst du, das ist halt in der Mietwohnung nicht so geil machbar, weil da musst du natürlich schon auch an die Kabel und so ran.
Ach, die Nachmieter werden uns dann irgendwann dankbar sein, glaube ich.
Ja, vielleicht werden die sich sogar freuen, wenn das gefixt wurde. Ja, sehr cool. Nee, aber das habe ich alles so jetzt gemacht, peu à peu. Und dann war noch jetzt viel Video-Business am Start. Ja, und so vergehen dann halt auch die Wochen. Ich habe noch eine To-Do auf der To-Do-Liste, und zwar Kompost aufbauen.
Oha!
Ja. Ich wollte jetzt so 2 Schnellkomposter aufbauen, habe ich mir auch schon so ein bisschen reingefuchst, was das beste Modell ist.
Was ist denn ein Schnellkomposter?
Ja, ein Schnellkomposter, der hat 2 Wände quasi und ist dadurch so ein bisschen isoliert. Und dadurch ist der Komposter drin quasi wärmer. Und umso höher die Temperatur im Komposter ist, desto schneller können halt die Bakterien arbeiten.
Es ist quasi wie eine Thermoskanne für den Kompost.
Ja, tatsächlich ist das so. Und genau, da wollte ich jetzt halt, weil die ganze Laub und alles, so Biomüll kann man da teilweise auch reintun, wenn man das jetzt nicht übertreibt. Und da kannst du dann halt wirklich dir viel Erde machen, was wir gut gebrauchen können.
Ja. Nice. Ich habe tatsächlich am Wochenende auch meine Wohnung smarter gemacht.
Geil.
Ich bin auf ein smartes Türschloss geupgradet tatsächlich, nachdem ich das schon jahrelange vorhatte.
Ja, das habe ich auch. Das ist wirklich sehr, sehr nice.
Ja, Kong hat mich tatsächlich mit seinem Black Friday-Video überzeugt. Ich habe mich Black Friday sehr, sehr zurückgehalten. Ich habe kaum was gekauft, aber da bin ich dann schwach geworden, weil ich fand auch, bei mir war es immer so, okay, wenn ich ein smartes Türschloss hole, dann wahrscheinlich irgendwann Nuki, weil die auch irgendwie in meiner Wahrnehmung die einzigen sind, die irgendwie eine Lösung dafür anbieten, dass unten die Haustüre auch mit aufgeht und bla. Aber von den ich habe eine ganze Handvoll von Freunden, die schon einen Nuki verbaut hatten und dann aus einem oder anderen Grund es wieder abgebaut haben oder sich dann im Alltag drüber beklagen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht, also unterschiedliche Gründe.
Weil ich habe auch einen Nuki und ich finde es eigentlich voll geil.
Na gut, dann ist Julian vielleicht das Gegenbeispiel. Ja, wer weiß, ja, vielleicht hätte ich mir auch einen Nuki gekauft und wäre damit dann sehr glücklich geworden. Das kann man natürlich im Nachhinein dann nie so leicht sagen. Aber das Kong hatte in seinem Video dann ein alternatives Schloss gezeigt, das sehr viel schneller funktioniert und auch unabhängig funktioniert. Irgendwie so das Aquara Smart Lock. Tatsächlich. Ja. Und das habe ich dann mit als Black Friday Deal irgendwie für 120 Euro oder so geschossen und dann am Wochenende jetzt installiert gehabt und finde es ehrlich gesagt auch ganz geil. Ich habe es noch nicht geschafft, es tiefer in mein Smart Home System zu integrieren, aber jetzt aktuell funktioniert es einfach so, dass es halt innen am Türschloss dran ist und ich kann von draußen dann halt mit dem Fingerabdrucksensor oder mit dem Code das aufmachen oder halt eben über die App. Und das alleine ist schon irgendwie so ein Komfort-Boost, vor allem mit Kind jetzt, wo man dann irgendwie immer zwischen Tür und Angel dann steht, wenn man losgeht oder wenn man wieder zu Hause ankommt und der Kleine macht dann ständig die Tür zu in einem unpassenden Moment, ist es uns jetzt schon ein paar Mal fast passiert, dass der Kleine drin ist, der Schlüssel drinne hängt und er dann die Tür zuschiebt und man selber ist aber noch draußen, weil man gerade noch Jacke auszieht oder Einkäufe irgendwie verräumt oder whatever, ja, keine Ahnung was. Und da ist es einfach wirklich sehr beruhigend zu wissen, ey, du kannst einfach mit dem Fingerabdruck drauf, batz, dann geht die Tür wieder auf. Ja. Nice.
Aber dieses Feeling, ne, hatte ich, das ist auch so ein Smart-Home-Ding. Ich habe ja jetzt erzählt, dass wir jetzt wirklich alle Rollläden smart gemacht haben und die sind so eingestellt, dass sie natürlich zu einem gewissen Punkt automatisch herunterfahren. So, wenn du dann aber noch im Garten bist, dann ist es halt so, fuck. So, also wenn du ohne Handy im Garten bist und die Rollläden gehen runter, ciao. Dann hast du dich halt legit ausgesperrt.
Ich warte auch nur auf den Moment, wo mich dieses smarte Schloss dann mal so richtig im Stich lässt und irgendwas absolut gar nicht funktioniert. Ich muss auch gestehen, ich musste meinen eigenen Schlüssel opfern und ihn auf der Innenseite zu installieren, damit das Türschloss halt auf- und zuschließen kann. Das heißt, ich bin ganz gefährlicherweise jetzt wirklich ohne Schlüssel unterwegs. Also für die Haustür unten leider immer noch. Dafür bietet Aquara, soweit ich das gesehen habe, keine gute Lösung, aber kann auch sein, dass ich mich da täusche, da bin ich nicht so tief im Thema drin, dass ich das sagen kann. Ich habe jetzt erstmal einfach nur für die Haustür das gewollt und bin auch ohne jegliche Automation und bla, bin ich da jetzt erstmal happy mit. Nur bei der Farbe ärgere ich mich, ich hätte es in weiß kaufen sollen, habe es dummerweise in schwarz gekauft, weil ich es irgendwie schicker fand auf den Produktbildern, habe aber vergessen, dass meine Tür von innen weiß ist. Das war einfach, also ganz großes L für diesen losten Gedankengang, dass ich da nicht so weit gegangen bin, mir zu überlegen, was besser zur Tür passt, sondern ich habe mir einfach überlegt, was individuell nicer
ausschaut. Das ist so richtig Black Friday, wie es eigentlich nicht sein sollte, ne? Und einfach eben schnell was choppen. So, auch unter unserem Black Friday Video hat Kilian so geschrieben, ich hätte nicht gedacht, dass ich mir jetzt noch einen Mixer kaufe.
War sowohl das Schwarze als auch das Weiße im Angebot, also es hätte legit keinen Unterschied gemacht, welche Farbe ich nehme. Es war einfach nur, ich fand das Schwarze schick, ich habe das Schwarze genommen, ohne weiter nachzudenken. Egal. It is what it is.
Ja, ich hoffe, dass das Aquara Lock bei dir auf jeden Fall noch seine Dienste verrichtet. Aber ja, das ist schon cool, sowas. Also macht doch einfach Bock. So immer, wenn das Leute sehen, die nichts damit zu tun haben, ich glaube, die denken sich immer so ein bisschen so wie unnötig. So, ne, Leben funktioniert auch ohne smarte Thermostate und Leben funktioniert auch ohne smartes Türschloss. Aber es ist einfach geil.
Ja, meine Eltern hat es auch direkt gefreut. Die waren übers Wochenende zu Besuch und dann konnte ich ihnen auch direkt den Zugang gewähren. War schon nice, dass da die konnten dann auch entspannt irgendwie. Ja gut, unten bei der Haustür ist halt immer noch so das Thema bei mir, aber muss mal gucken. Vielleicht kriege ich das auch noch gefixt oder ich ziehe einfach irgendwann um. Scheiß drauf. Ja, ansonsten Wochenende war
die einfache Lösung für das Problem.
Ansonsten, Wochenende war entspannt. Ich war auf dem Weihnachtsmarkt ein bisschen unterwegs, habe Family Time genossen, war auch froh, dass Minibar endlich wieder gesund war am Wochenende, bevor es dann jetzt Anfang der Woche auf einmal wieder bergab ging und Fieber wieder am Start war. Naja, die ganzen Kita-Keime mit Kleinkindern, es ist ein großer Spaß, vor dem uns jeder, auf den uns jeder vorbereitet hat. Und wir haben immer gesagt, es wird. Und es ist genauso scheiße, wie alle gesagt haben. Krankes Kind macht einfach keinen Spaß. Aber naja, it is what it is. Ansonsten arbeite ich gerade sehr viel an meinem nächsten Video. Ich freue mich sehr, dort die Switch 2 zu behandeln. Kann ich ja schon mal anteasern. Da wollen wir was Cooles machen, wo irgendwie mal alle Gerüchte, die es so insgesamt gibt, mal so richtig schön zusammengefasst und präsentiert werden. Ja, sodass man
sehr
mal
cooles Videothema. Haben wir auch schon drüber nachgedacht, aber keine Angst, wir machen es nicht.
Jetzt, ja, haben wir auch schon.
Jetzt morgen, ich schreib Penny, komm, mach schon mal.
Ja, das hätte ich morgen online gestellt. Nee, geben uns auch schön Mühe mit 3D-Animationen und bla, deswegen dauert es auch noch einen Moment. Aber in diesem Rahmen habe ich mich jetzt halt auch wieder mehr mit der Handheld-Gaming-Szene befasst, was da gerade so alles abgeht, weil man muss ja schon wirklich sagen, in den letzten Jahren haben Gaming-Handhelds eine richtige Renaissance gefeiert. Ja, da ging es auf einmal wieder ab. Das Steam Deck hat da angefangen. Mittlerweile gibt es ja eine ganze Handvoll guter PC-Handhelds, auf denen man einfach seine Computerspiele dann spielen kann. Und auch bei Sony und Microsoft scheint die Lust wieder zu steigen, da an vorderster Front mitzumischen. Bei Microsoft ist es noch so ein bisschen auf indirekte Art und Weise. Die haben jetzt eine neue Kampagne gelauncht mit dem Namen This is an Xbox, dessen Ziel es ist, wirklich jedes technische Gerät als Xbox zu bezeichnen. Also so die normale Xbox ist eine Xbox, ein Laptop ist ein Xbox für deinen Schoß, ein Handy ist eine Xbox, mit der du telefonieren kannst, ja, eine Meta Quest ist eine Xbox, die du im Gesicht tragen kannst, und so weiter und so fort. Also die Idee ist, alles kann eine Xbox sein durch Game Pass und Game Streaming. Das ist so die Richtung, in die sie pushen wollen. Kennt man ja von Microsoft jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren, dass sie mehr und mehr das durchziehen wollen und dass sie da eigentlich auch schon angekündigt haben, dass sie das Konsolenbusiness nicht mehr so als Priorität sehen, sondern eher Gaming als Dienstleistung anbieten wollen. Und da gibt's auch immer mehr und mehr Handhelds, die Microsoft da selbst als Xbox-kompatibel bewirbt. Es gibt auch Gerüchte, dass sie vielleicht mal noch irgendwann einen eigenen machen, aber ja, das ist noch in entfernter Zukunft. Bei Sony allerdings nicht, denn dort verdichten sich aktuell die Gerüchte, dass sie wohl doch an einem PlayStation Vita-Nachfolger arbeiten, der anders als die PlayStation Portal nicht auf Streaming setzt, sondern wirklich lokal gerenderte Videospiele als PlayStation Handheld wieder möglich machen soll.
Ey, das wäre so cool. Also ich glaube, das war ja schon dieses Thema, als es gelauncht wurde. Da hat sich ja jeder gewünscht, dass es wie quasi eine PS Vita wäre. Und es ist nicht gekommen und jeder war enttäuscht, dass es nur Streaming quasi ist. Würde ich auch voll fühlen. Nur die Frage ist, welchen Content würden die sich da ziehen oder wenn das komplett Neuentwicklung?
Genau, das ist irgendwie das große Thema. Da sind sich die Gerüchte auch nicht so ganz einig, weil es auch dazu einfach nicht so viele Informationen gibt. Manche sprechen davon, dass es wieder Exklusivtitel geben wird. Allerdings gibt es auch Hinweise darauf, dass sie diesen Handheld so gestalten, dass er einfach auf der Basis der PlayStation 4 fungiert und jedes Spiel, das mit der PS4 kompatibel ist, mehr oder weniger selbst auch spielen kann. Das würde dem Gerät natürlich ab Tag 1 eine riesige Spiele-Library ermöglichen und auch neue Spiele erscheinen.
Und es wäre auch für die PS4 gut.
Ja.
Weil wenn dann nochmal Leute auf Entwicklerstudios auf damit anfangen, dafür zu programmieren, weil es dafür ein interessantes Gerät gibt, hätte auch die PS4 neuen Content.
Stimmt. Ich meine, daran mangelt es aktuell ehrlich gesagt nicht so sehr. Es gibt nur eine Handvoll Spiele, die überhaupt nicht auf der letzten Gen erscheinen, sondern PS5 und Xbox Series X exklusiv sind, die so rauskommen. Die allermeisten Sachen sind ja bis heute Cross-Gen-Titel. Also weiß gar nicht, wie sehr da ein Push in die Richtung noch nötig gewesen wäre. Aber die Idee dahinter ist halt auch irgendwie so, dass diese Handheld-Playstation nicht die Betreuung benötigt, die bisher bisherige PlayStation-Handhelds gebraucht haben. Weil das ist ja immer so das große Problem, wenn du so eine Konsole wie eine PlayStation Vita anfängst oder auch der Grund, warum Nintendo jetzt das System geswitcht hat und jetzt nicht mehr einfach ein Nintendo DS und eine Wii anbietet, sondern halt eben die Switch als eine Konsole. Du kannst halt mit deinen Exklusivtiteln, mit allem, was du machst, kannst du deine Energie viel mehr bündeln, wenn du nicht so eine separate Plattform hast, um die du dich nochmal extra kümmern musst. Und wenn die sich dann nicht verkauft, hast du die direkt ein riesen finanzielles Problem, weil du ganz viele Exklusivtitel dafür entwickelst, die dann niemand spielt, weil niemand die Konsole gekauft hat. Und mit so einer portablen PlayStation, die sich einfach in das PS4, PS5-Netzwerk so reinklingt und da relativ schnell und einfach Kompatibilität ermöglicht, kannst du halt auch einfach sagen, ja, wir machen halt unsere neue Spiele und ja, erscheint halt auch auf dem Handheld irgendwie. Und wenn der Handheld dann floppen sollte, ist es nicht so ein großes finanzielles Risiko.
Ja, das ist voll clever, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Warum hat das bisher noch niemand gemacht?
Ja, der Hauptgrund ist eigentlich, dass es schwer ist, die Sachen zu skalieren. Also das ist ja auch jetzt irgendwie so ein neues Phänomen, das erst durch das Steam Deck und so weiter richtig populär geworden ist, dass Handhelds überhaupt in der Lage sind, volle Konsolenspiele von der Power darzustellen. Ich meine, überleg mal, wie Nintendo das gelöst hat bei der Switch. Die haben ja ihre Plattform einfach zusammengelegt und gar nicht gesagt, nee, wir bringen jetzt unsere Konsolenspiele auch auf den DS, sondern die haben gesagt, nee, wir machen einfach eine Plattform draus, dann hat sich die Sache gegessen. Ja, bei Sony ist die Situation eher so, dass sie mit jeder neuen PlayStation versuchen, so viel Grafikpower, wie es nur irgendwie geht, zu einem akzeptablen Preis in eine Kiste zu quetschen, um dann halt den Konsolenmarkt zu erobern. Und wenn du diese Power dann auch in einem Handheld anbieten willst, wird's halt schwierig. Jetzt sind wir langsam in einem Zeitalter angekommen, wo halt auch mobile Hardware so kraftvoll ist, dass sie runterskalierte Konsolenspiele trotzdem gut darstellen kann. Und das macht dieses Konzept jetzt zum ersten Mal halt so richtig denkbar. Ich glaube, im PlayStation 3-Zeitalter, ich meine, guck dir mal die PS Vita an, die wäre einfach nicht in der Lage gewesen, diese ganzen Sachen abzuspielen.
Wohl, ich weiß, noch für die Zeit damals war das schon eine echt geile Konsole auf, so von der Qualität. Aber wo man ja auch sagen muss, Nintendo hat ja auch, ich sag mal, die Qualität kann man jetzt nicht sagen, weil Qualität sind unterschiedlichste Dinge bei einem Videospiel, aber ich sag mal, die Bildgewalt in ihren Spielen, die Grafik, die haben sie ja schon ein bisschen eingebüßt, um halt dieses Konzept auch fahren zu können. Ich meine, das war bei Nintendo noch nie so richtig im Vordergrund. Zumindest in den letzten, solange ich dran denken kann. Aber das muss halt jetzt, das muss man natürlich auch erstmal wollen, ne? Dass man dann seine Konsolen zusammenlegt.
Um genau zu sein, ist es 23 Jahre her. Diesen Fact habe ich nämlich heute auch in mein Skript reingeschrieben. Weiß ich jetzt gerade nicht zufällig, sondern habe ich tatsächlich heute einfach recherchiert gehabt. Das war der Nintendo GameCube, war die letzte Nintendo-Konsole, die versucht hat, mit beeindruckender Grafik die Kunden für sich zu gewinnen. Der GameCube war tatsächlich sogar leicht leistungsstärker als die PlayStation 2, gegen die angetreten ist. Geholfen hat's aber nicht. Der GameCube hat sich grauenvoll verkauft. Die PlayStation 2 ist bis heute die meistverkaufte Konsole aller Zeiten. Und das hat dann bei Nintendo zum Strategiewechsel geführt mit der Wii, wo man dann gesagt hat, scheiß drauf, lassen wir die anderen davonrennen mit ihrer Grafikqualität, sollen die machen, was sie wollen. Wir konzentrieren uns jetzt auf Gameplay und Spielmechanik. Und sehr erfolgreich.
Das ist bis heute ja so weiterhin die Strategie. Und da war es natürlich leichter, dann diesen Handheld halt rauszubringen mit der Switch. Und Sony hat jetzt dann noch ein paar Jahre mehr Luft gehabt, um die Hardware hat sich immer weiterentwickelt. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das halt dann auch geht, ne? Also, da sehen wir jetzt ja an diesen ganzen Handhelds, die es da draußen gibt, dass man da Steam drauf spielen kann und so weiter. Und warum sollte es dann keine Lösung geben, dass man auch PS4-Titel auf so eine Konsole bringen kann? Gerade bei so einer großen Firma wie Sony wird das ja entwicklungsmäßig schon irgendwie drin sein.
Ja, was ich persönlich noch spannend fände, also ich meine, wir sind super, super früh im Gerüchtezyklus, was diesen PlayStation-Handheld angeht, aber was mich wirklich am meisten interessiert, ist, ob man den dann docken kann, weil ich glaube, das wird der größte Unterscheider dann sein, sollte man es nicht docken können. Es ist natürlich ein maximaler Nachteil im Vergleich zur Switch. Kann man sich natürlich vorstellen, warum Sony das macht, einfach um die PlayStation Verkäufe weiterhin hochzuhalten. Wenn du dir den Handheld kaufen kannst und du kannst ihn auch an deinen TV anschließen, dann ist ja der einzige Grund, noch eine fette PlayStation zu kaufen, halt noch geilere Grafik so. Aber wird da viele geben, die sagen, ist mir scheißegal, wenn ich die neuesten Spiele auch so spielen kann, who cares? Deswegen könnten sie vielleicht diese Funktion unterbinden. Aber andere Konsolen wie ein Steam Deck zum Beispiel zeigen ja, dass das auch sehr gut funktionieren kann. Einfach USB-C an das Gerät ran, dann HDMI-Adapter ran, batz, bumm, schon hast du eine Konsole am Fernseher. Und es würde ihnen natürlich auch dabei helfen, Marktanteile bei Nintendo abzugraben.
Ja, und auch, wie gesagt, weiterhin das Ökosystem zu stärken. Weil, also selbst wenn jetzt gerade das noch nicht das Problem ist, dass die PS4 outdated ist, so wie du das jetzt sagst, ist es natürlich trotzdem dann etwas, was das auch zukünftig noch echt. Obwohl, es könnte vielleicht sogar ein Nachteil sein, weil die PS5 dadurch vielleicht nicht so gepusht wird, weil es dann natürlich für Entwickler immer wichtiger bleiben wird, auch die PS4-Generation noch zu unterstützen.
Ja. Oder die PS4 fällt dann irgendwann raus und der Handheld ist noch drin, ist natürlich so ein bisschen, schau mal, die PS4 ist ja auch sehr alt, sag ich mal, bei der Switch geht man jetzt davon aus, bei der Switch 2, dass sie auf so PS4 Pro, Xbox Series S Niveau landen wird von der Grafik, und wenn man sagt, ja, ein PlayStation 5 Handheld landet auch eher auf dem PS4 Pro Niveau und nicht bei dem Niveau der normalen PS4, ich meine, kann man ja schon davon ausgehen, dass Sony versucht, mindestens stärker als die aktuellste Switch zu sein, im Handheld-Bereich, dann könnte es auch sein, dass man irgendwann sagt, ja, lass die PS4 rausfallen, aber zum Handheld sind wir noch kompatibel. Microsoft kriegt es ja auch irgendwie hin, dass die Xbox Series S alle Xbox Series X-Spiele abspielen kann und dass es sich sauber skaliert, ohne dass man immer eine extra Version von dem Spiel dann aufwendig portieren muss oder so. Also, wir werden es sehen.
Felix, hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich eine Smartwatch und ein E-Bike gemeinsam haben?
Jeden Tag, und glücklicherweise ist mir gerade die Antwort eingefallen. Ich würde sagen, beides wird mit Strom betrieben und hilft beim Sport machen.
Ja, gar nicht verkehrt, aber ich glaube, man kann noch viel mehr sagen, dass man sich zum Beispiel bei einem E-Bike darüber freut, wenn man den Elektroantrieb und den Akku jetzt nicht so präsent sieht. Und das bei Uhren das Gleiche ist, denn ich glaube, dort finden viele auch das klassische Design sehr ansprechend, wollen aber trotzdem die smarten Features haben.
Weißt du, ich finde erstens, dass du recht hast und zweitens, dass das wie eine Anspielung auf den Sponsor der heutigen Episode klingt.
Ja, damit liegst du gar nicht verkehrt. Ich habe nämlich in der letzten Woche die Festina Connected D ausprobiert und das ist keine Smartwatch, sondern eben eine Hybridwatch. Bedeutet, sie hat zwar diesen klassischen Look einer Uhr, aber erhält eben auch durch ihre Sensoren und die Verbindung zu eurem Smartphone weitere Funktionen. Sie überwacht eure sportlichen Aktivitäten, steuert eure Musik sowie Smart Home Geräte und filtert Benachrichtigungen, alles eben über eine App auf eurem Smartphone. Neben der App geht das aber eben auch über dieses ziemlich clever ins Ziffernblatt integrierte Display. Das ist trapezförmig und hier kann man halt super solche schnellen Infos ablesen, wie zum Beispiel, wie viele Schritte ich heute schon gesammelt habe oder auch wer gerade anruft. Und das finde ich vom Konzept her ziemlich spannend, weil es eben auch dazu führt, dass man selbst nicht so sehr abgelenkt wird. Die Verarbeitung kann sich sehen lassen, denn wir haben hier einmal ein Titangehäuse, Saphirglas und eben das Armband aus Kautschuk. Der größte Vorteil bei diesen hybriden Konzepten ist aber, dass man eben eine sehr starke Akkulaufzeit erhält und bei der Festina Connected D sind das sogar ganze 10 Tage und das führt einfach dazu, dass man sich nicht mehr jeden Tag darum Gedanken machen muss, die Uhr aufzuladen, sondern es reicht da wirklich vollkommen aus, einmal in der Woche das Ganze aufzuladen. Und wenn der Akku trotzdem mal leer sein sollte, bleibt die Festina eine funktionierende Uhr, das für mindestens eine weitere Woche. Bei der Software hat Festina darauf Wert gelegt, selbst zu entwickeln und nicht einfach das Betriebssystem von einem Drittanbieter zu nutzen, wie zum Beispiel Wear OS. Und dadurch können sie eben garantieren, dass die Daten der Connected D eben nur für von euch erlaubte Zwecke genutzt werden können.
Wenn euch diese Kombination aus traditionell und modern also gefällt, schaut gerne mal bei der Festina Connected D vorbei. Vielleicht wird es ja eure nächste Lieblingsuhr. Der Link ist auf jeden Fall wie immer unten in der Beschreibung. Und wir bedanken uns bei Festina für den Support beim Crewcast.
Leute, aber was wäre ein Crewcast ohne irgendein Apple-Thema. Das kann nicht angehen und deswegen sprechen wir natürlich auch heute über knackige MacBook-Gerüchte. Und ich schalte dann mal kurz zu meinem Außenreporter Felix, der hat nämlich die aktuellsten News für euch am Start. Felix, wie ist da drüben die Lage?
Felix, ja, die Lage ist krass. die Lage ist ein bisschen cringe gerade, aber passt.
Da weht so eine Cringe-Wolke von links. Ist gerade ein bisschen stürmisch geworden.
Spontan reingeslidet. Nee, all good. Tatsächlich ist mir aufgefallen, dass wir wirklich in den letzten Wochen auch häufig Apple-Gerüchte als Thema hatten. Die Gerüchteküche kocht, ja, was geht?
Ja, Mann, das ist schon richtig.
Es ist mal wieder Druck im Kessel hier. Es geht mal wieder los. Dieses Gerücht, über das wir heute sprechen, bezieht sich allerdings leider erst auf die MacBook Pros, die 2026 kommen sollen. Und das ist für mich direkt schon das Leitthema Nummer 1 bei der Sache. Denn du weißt, ich bin jetzt nicht auf den M4 Max gegangen,
ja,
mit der Begründung, ich warte noch ein Jahr.
Du meinst, aber wir werden noch richtig ausbluten.
Ja, wenn wir noch 2 Jahre auf ein Facelift warten, ich will ja nicht das letzte Modell vorm Facelift kaufen, das wäre ja Quatsch.
Wie Apple dich einfach zur Nachhaltigkeit zwingt, schrecklich.
Ja, oder ganz im Gegenteil, es ist der Grund, jetzt doch ein M4 Max zu kaufen, weil es Quatsch wäre, ein M5 Max zu kaufen, wenn dann der M6 Max ist, den man eigentlich will.
Kann man natürlich so oder so sehen. Aber ja, mir geht's ja wirklich genauso wie dir. Ich hatte jetzt auch schon ein paar Mal gedacht, so, nee, wartest du noch? Also ich glaube, wir sind gleichzeitig am Start mit dem Upgrade.
Ja, und ich sag auch immer, ich brauche den M4 Max nicht, weil die Media Engines ja nicht schneller geworden sind und dadurch mein Video-Export gar nicht schneller wird. Und das wäre schon noch was ich gerne mitnehmen würde. Weißt du, wenn dann irgendwann der M5 Max kommt und sie machen was an den Media Engines und auf einmal ist mein Export doppelt so schnell, das wäre natürlich schon ein sehr leckeres Upgrade. Und mir fällt jetzt auch wirklich, ich raste auch immer mehr aus. Also irgendwie so, als ich den M1 Max geholt habe, war für mich so im Kopf, ey, der ist so schnell, den kriege ich ja nie an sein Limit gebracht. Und mittlerweile habe ich mir so viele neue Editing-Techniken angeeignet, irgendwelche vielschichtiges Color-Grading und dann auch irgendwie mit den ganzen neuen Funktionen, die kommen und so, wie jetzt der magnetischen Maske und so, kommt man auf immer dümmere Ideen, was man machen könnte. Und ja, da ist mehr Leistung auf CPU- und GPU-Seite dann irgendwann doch reizbar. Aber ja, ich warte mal ab, wie es weitergeht. Denn vor allem,
ja, ist es nicht so, dass meine Final Cut-Projekte nicht auch manchmal ruckeln. Also ja, kommt leider auch vor. Und dann denke ich mir immer so. Ja.
Und es ist dann auch so, du misst halt bei diesen Tests auch immer diese messbaren Zeiten, sage ich mal. So, okay, ja, wie lang dauert dieser Prozess? Wie lang dauert dieser Prozess? Aber wie flüssig solche ganz normalen Sachen einfach ablaufen, das ist einfach oft schwer zu messen und ist auch dann bedingt durch solche Sachen wie viel Memory-Bandbreite, Speicherbandbreite ist im Chip vorhanden und solche Sachen. Weißt du, egal. Gut, kommen wir zu den Gerüchten. 2026, das wären dann die M6 MacBook Pros. Wahrscheinlich.
Bild.
Die dann dieses Facelift bekommen. Ich habe ja immer gesagt, die MacBook Pros brauchen erstmal eigentlich kein Facelift, weil ich finde, dass das aktuelle MacBook Pro Design eigentlich Peak ist. So, ja, was
es ist vor allem auch echt zeitlos.
Ja, was willst du daran noch machen, um es wirklich besser zu machen?
Kannst die Notch noch ein bisschen kleiner machen.
Genau, man kann die Notch kleiner machen und das wäre auch schon das Erste, was uns bei diesem Facelift erwartet. Tandem OLED mit Dynamic Island. Das ist die Idee. Es gab jetzt auch schon 1-2 Leaks von Betriebssystem-Elementen in macOS und so, in Betas, wo man ein Symbol gesehen hat, wo ein MacBook mit Dynamic Island quasi als Glyph so dargestellt war. Als kleines Icon. Deswegen sind da die Gerüchte auch nochmal hochgekocht. Gab auch einige Analysten, die da gesagt haben, es geht schon.
Das würde ja auch voll Sinn ergeben. Das ist ja nur, ja, ich meine, das MacBook hat die Notch bekommen, weil halt auch iPhones eine Notch haben und das zusammengepasst hat. Also warum sollte das MacBook dann nicht auch ein Dynamic Island bekommen? Also spricht ja alles dafür.
Ja, man könnte es natürlich auch koppeln mit dem Ankommen von Face ID im MacBook Pro. Man sagt so, ja gut, jetzt haben wir die Sensoren klein genug bekommen, dass sie auch in den dünnen MacBook-Deckel reinpassen. Wir machen diesen Design-Change zur Dynamic Island, um das irgendwie auch für den Kunden leicht erkennbar zu machen. Ah, die mit Dynamic Island können Face ID. Und man kann natürlich da auch mit den Animationen wieder ein bisschen dumm gehen. Ob man da so ausrastet wie auf dem iPhone, bleibt abzuwarten, aber theoretisch wäre es möglich. Es scheint wohl auch so zu sein, dass dieses Upgrade dann an das Tandem-OLED-Panel gekoppelt ist. Also M5 Max wäre dann sowieso nicht das Jahr, in dem der von mir auch heiß erwartete OLED-Screen kommt. Also nochmal ein weiterer Grund eigentlich zu warten. Das könnte natürlich spannend sein. Und ansonsten, was haben wir noch? 5G-Modem. Ja, das... Oh.
Das wäre echt stark.
Ist für mich so ein Ding, will ich auch unbedingt haben.
Einfach eine eSIM rein. Also das muss doch wirklich einfach klar gehen.
Ja, also so Hotspot mit dem iPhone machen ist für mich nicht ausreichend. So, man sagt ja, der Workflow ist ganz entspannt und bla, und dann hast du schnell Internet. Ich will aber nicht einfach nur Internet haben. Ich will das schnellstmögliche Internet haben. Das ist immer der Grund, warum ich einen Hotspot verbinde eigentlich. Weil irgendwie WLAN ist gerade zu langsam, ich will hochladen. Oder ich bin unterwegs und ich will hochladen. Und es ist dann auch immer so, ja, okay, und dann verbindest du deinen Hotspot mit dem Handy, dann bist du irgendwo unterwegs, dann bricht die Verbindung wieder ab, lieber blub. Wenn du die schnellste Hotspot-Verbindung haben willst, kannst du eigentlich auch nicht über WLAN machen, sondern musst das iPhone per Kabel verbinden. Dann ist es nochmal stabiler und schneller und ist dann auch wieder nervig. Und also so ein 5G-Modem im MacBook wäre schon sehr nice. Und da Apple ja jetzt kurz davor ist, ihre eigenen 5G-Modems einzuführen, wahrscheinlich mit dem iPhone SE das erste, wird halt davon ausgegangen, dass sie dieses Modem als Teil von Apple Silicon einführen und dann ist es in Zukunft halt einfach so im neuen A19 drin oder im A20 oder dann halt eben auch im M6-Chip.
Ja, das ist halt und in den iPads alleine halt auch. Ja. Also iPad-Lineup, die haben ja jetzt schon SIMs drin. SIMs. Ja. SIMs haben die drin und da wird das ja auch richtig gut reinpassen.
Ja, das fände ich schon sehr lecker. Da hätte ich schon Bock drauf.
Ja, das ist vor allem immer so eine Inconvenience, um das mal auf Englisch auszudrücken. Das sind solche Luxusprobleme manchmal, ne? Das ist wirklich so schlimm bei uns. Aber wie schlimm ist das, auf seinem Handy irgendwie dann erstmal den Hotspot anmachen zu müssen und dann auf dem MacBook zu sein und so. Das geht. Das ist ein Zustand, das ist nicht tragbar.
Nee, ich finde es auch grauenvoll. Geht gar nicht. Ja. Nee, es ist so allgemein, ich meine, bei Notebooks sind wir ja schon lange in dem Bereich, dass nicht mehr Jahr für Jahr irgendwelche krassen Upgrades passieren. Also ich hatte ja auch diesen einen Videotitel, fand ich so smart, wo jemand zum iPhone 16 gesagt hat, das iPhone ist jetzt in seiner Laptop-Ära. Weil es ist einfach so, das Grundprinzip ist klar, es ist ein Computer, du kannst alles Mögliche damit machen. Die meisten Komponenten sind mittlerweile auf einem hohen Niveau. Tastatur, Trackpad, Lautsprecher, Display, also wenn wir mal ehrlich sind, so... Where do we want to go from here? So, wenn selbst so ein technologischer Sprung wie auf ein Tandem-OLED im Endeffekt von vielen teilweise auch zu Recht als, ach komm, so groß ist der Unterschied, dann auch wieder nicht hingestellt wird. Das ist natürlich schon die Frage, was so Upgrades sind, die einen dann noch dazu bewegen, sich auf ein neues Gerät zu freuen. Da kann es dann schnell passieren, dass sowas wie ein internes Modem auf einmal dann doch sehr verlockend klingt.
Weil hey, ich würde mich alleine schon über einen USB-C-Anschluss mehr freuen.
Wie viele hast du? Hast auch einen 16 Zoll, oder?
Ja, ich habe 3.
Na gut, dann hast du 3. Na gut. Das war das Kleine, glaube ich, was jetzt noch einen extra bekommen hat beim M4.
Ja, ich habe tatsächlich schon häufiger die Situation, dass alle drei besetzt sind. Also kommt wirklich häufiger vor. Gerade so im Dock, wenn dann sowieso einer schon weg ist.
Ja. Würdest du MagSafe rausschmeißen, stattdessen lieber einen weiteren USB-C nehmen?
Ja, ich nutze das nie.
Ja. Habe ich auch wirklich schon von vielen gehört. Könnte sein, dass Apple das dann vielleicht auch mit dem Facelift angeht. Dazu gibt es jetzt zwar keine konkreten Gerüchte, wäre aber was ich mir vorstellen kann.
Ich habe sogar schon, der Allmann Julian hat schon überlegt, das Netzteil zu verkaufen, weil ich es wirklich nie benutze und es schweineteuer ist. Aber noch nicht gemacht.
Geil. So.
Ich glaube, ich habe das wirklich einmal benutzt oder so. Das ist lächerlich, weil du hast ja immer überall USB-C und dann extra noch dieses riesige Netzteil mitnehmen. Nee.
Ja, ist irgendwie Quatsch. Dann nimmt man lieber, vor allem, nimmst du lieber so ein Gun-Netzteil, so ein kleines, kompakteres mit.
Ja. Gun. Genau. So.
Oh, da geht es dann gleich drum. Letzte Sache noch kurz. Letzte Sache vorher noch kurz, ja. Ein MacBook Facelift wäre natürlich kein MacBook Facelift, wenn nicht auch eine grundlegende Designveränderung beim Gehäuse mit anstehen würde. Es wird wieder dünner werden. Und das ist halt so eine Sache, da bin ich wirklich zwiegespalten. Weil natürlich so ein dünnes, leichtes Notebook ist sexy. Ich fand es auch immer schick, wie dünn die letzten Intel MacBook Pros waren, bevor es dann auf Apple Silicon ging. Aber ich muss auch sagen, schau mal, als Apple gesagt hat, so, Apple Silicon ist jetzt am Start, unsere Prozessoren viel effizienter als je zuvor, Hitzeentwicklung viel kleineres Problem als je zuvor, wir machen das MacBook Pro dicker, fettere Lüftung rein, batz. War ich einer, der sich hingestellt hat und gesagt hat, ja, klingt vielleicht erstmal kontraintuitiv, zu sagen, so, jetzt ist Hitze ein kleineres Problem, lass die Kühlung größer machen. Aber warum nicht das Problem von beiden Seiten gleichzeitig lösen, ja? Wenn der Chip effizienter wird und die Lüftung gleichzeitig besser, gewinnst du an allen Fronten. Ja, und kannst natürlich dann auch sagen, so, ja, dann takten wir es halt einfach höher. Ja, ist doch egal, haben wir zwar einen sehr effizienten Chip, aber boosten den einmal ordentlich durch, so ist doch geil. Oder selbst wenn du nur sagst, ja, die Lüftung ist halt größer und massiver, dafür muss sie aber nicht so hoch aufdrehen, ist dadurch leiser und hilft auch dabei, das MacBook kühler zu halten, wenn da einfach mehr Metall und mehr Umpf dran ist. Und deswegen sage ich so, ja, MacBook Pro, so das aktuelle MacBook Pro, ist mir absolut nicht zu dick. Ich finde das nicht zu schwer, ich finde das nicht zu globig, ich finde das kann so sein. Und bevor mir irgendjemand anfängt, thermische Fähigkeiten wegzunehmen oder noch schlimmer, Akkugröße wegzunehmen, will ich lieber ein dickes MacBook behalten. Aber die Gerüchte besagen, es wird trotzdem dünner. Der M6 wird ein 2-Nanometer-Chip sein und kombiniert mit irgendeiner neuen Graphen-Kühlpaste, die da irgendwie verwenden wollen, soll die Kühlung trotzdem gleich leistungsfähig sein wie bisher. Also mal gucken.
Genau, aber selbst da hast du dann natürlich wieder den Punkt, es bleibt dann jetzt gleich, es könnte aber auch halt krasser werden. Ne? Also ist halt immer die Frage, ob man noch mehr Kühlleistung benötigt, aber wenn dann der Prozessor auch stärker sein kann, so who knows. Bin ich aber vollkommen bei dir. Ich finde auch gerade das Line-Up eigentlich schön aufgebaut. Du hast ja für die Leute, die einen dünnen Laptop haben wollen, hast du ja die Air-Modelle und da passt ja auch der Name voll. Du kriegst es, dünnere Gerät, fertig. Und wenn du halt wirklich viele haben willst bei der Leistung, geht das halt auch.
Ja, oder man sagt einfach fuck it und bringt mal den Pro-Chip auch ins Air. Ja, wie es bei der Mac Mini hat ja auch den M4 Pro. Du musst ja nicht ein Mac Studio kaufen, um einen Pro-Chip zu kriegen. So, da hat auch das große Modell hat die High-End-Chips und die kleinen Modelle hat die kleinen Chips. So, ich meine, M4 hat eh schon Bums ohne Ende. Aber wenn wir noch auf 2 Nanometer gehen, dann kannst du wirklich irgendwann auch einfach ein M6 Pro in ein MacBook Air stecken. Who cares, ja? Da. Ja.
Ich glaube, das kommt auch.
Ja, oder Apple sagt halt, nee, wir wollen Pros für Pro und die sollen mal schön den teureren, geileren Computer mit Tandem OLED und Shit kaufen.
Ja, aber der Mac Mini ist ja auch kein Pro-Gerät.
Ja, aber da ist halt der Unterschied nicht so groß. Weißt du, der Mac Studio ist einfach nur dasselbe in größer und das MacBook Pro bietet halt Upgrades an allen Fronten. Ja, größere Lautsprecher, die nicer klingen, größere Akku, 120 Hertz Promotion, aktuell Mini-LED-Panel mit 1600 Nits, dann in Zukunft Tandem-OLED. So, ja, könnte schon sein, dass ich vermute einfach mal, dass Apple mit einem MacBook Pro-Verkauf dann exponentiell mehr Geld verdient, als wenn da jemand so ein Mac Studio statt ein Mac Mini nimmt. Aber Vermutung.
Okay, Felix, du hast es jetzt schon mehrfach angedeutet. Du willst über Mord und Totschlag sprechen. Ein Thema, wo ich mir immer denke, muss das jetzt sein? Aber ich denke, du hast einen spannenden Ansatz.
Ja, es ist nicht so ein Feel-Good-Thema tatsächlich und auch eigentlich absolut off-topic, was so einen Technik-Podcast angeht. Aber im Crewcast reden wir ja eigentlich über alles, was uns so bewegt. Und ich muss sagen, letzte Woche hat mich dieses Mordthema tatsächlich sehr bewegt. Ich fand das unfassbar spannend, im Netz zu verfolgen, die ganzen Diskussionen darüber. Und da wollte ich einfach mal mit dir drüber quatschen, weil mich auch deine Sicht auf
die meinem Mordexperten interessiert.
Nein, es ist vor allem eine ethische Diskussion, denn ich denke, wir können uns alle erstmal auf eine prinzipielle Grundsache einigen. Ne? Mord ist schlecht, oder? Sind wir dagegen?
Ich denke, da würden wir schon eine Übereinkunft finden, ja.
Okay, Mord ist böse, Mord sollen wir nicht machen. Ja? Würdest du sogar noch so weit mitgehen, dass wir sagen, Mörder ermorden, eigentlich auch nicht cool, sonst hätte das ja quasi was Todesstrafe wäre, haben wir ja auch aus guten Gründen eigentlich abgeschafft.
Wäre ich auch ganz so auf deiner Seite, ja.
Mörder umbringen an sich auch nicht cool. Wie ist es, wenn wir sagen, Massenmörder umbringen? So, kommen wir dann langsam in den Bereich, wo die Diskussion kippt? Ja, wenn man auch über sowas redet wie Ermordung von Osama Bin Laden oder sowas, ja. Gibt es so eine Menge an Menschen, die man auf dem Gewissen haben muss, wo man dann sagt, so, okay, ab da könnte man vielleicht sagen, ist jetzt nicht so schade, wenn da ein Mord passiert. Wenn ein Massenmörder ermordet wird.
Naja, also dieses Osama Bin Laden Beispiel ist ja nicht ganz zielführend, ne? Weil den hat man ja einfach nicht anders bekommen, als da irgendwie oder wie, obwohl, wie war das? Hätte man den auch so bekommen
können? Das kann ich dir gar nicht. Da ist mein politisches Wissen unausreichend, um dazu einen qualifizierten
Kommentar. Ja, das war auf jeden Fall so ein Zugriff, ne, mit einem Spezialkommando, das da irgendwo reingegangen ist und ja, okay. Das finde ich ist nochmal was anderes.
Ja, wahrscheinlich hätte er nicht aufgemacht und gesagt, ja, komm, leg mir Handschellen an. Ich weiß, ja,
das
ja,
war jetzt nicht so.
Okay. Wahrscheinlich wäre es nicht so gelaufen. Nee, aber du merkst langsam, in welche Richtung diese Diskussion geht. Denn heute geht es um die Frage legaler Mord versus illegaler Mord. Vielleicht haben es viele von euch mitbekommen. In New York wurde letzte Woche auf offener Straße der CEO von United Healthcare erschossen. Das ist einer der größten Krankenkassenbetreiber in Amerika, also einfach eine große Krankenkasse, wo Leute sich versichern, um da monatlich Geld einzuzahlen, um im Zweifelsfall, wenn sie krank werden, wenn sie Probleme haben, dann von der Krankenkasse ihre Krankenhausrechnungen bezahlen zu lassen. Jetzt würde man prinzipiell sagen, ja, okay, Mord auf offener Straße ist ja sehr blöd, sehr scheiße. So, wahrscheinlich war da der Aufschrei im Internet groß. Ah, krass, unsere Stadt ist nicht mehr sicher. Hier werden auf offener Straße Leute ermordet. Ach, und wie traurig und Mitleid an die Familie von dem Typen, der ermordet wurde. Interessanterweise waren die Reaktionen aber eben nicht so. Und das fand ich so spannend an dem Thema, denn dieser Mord wurde in vielen Teilen des Internets fast schon gut geheißen oder zumindest nicht sonderlich stark bedauert. Denn was man vielleicht dazu wissen muss, United Healthcare ist einer der asozialsten Krankenkassen, die Amerika jemals gesehen hat. Und das amerikanische Healthcare-System ist ja sowieso schon ziemlich kaputt. Aber ja, United Healthcare ist halt sehr, sehr berüchtigt dafür, dass die wirklich asoziale Systeme eingeführt haben über die letzten Jahre, die dafür sorgen sollen, dass immer weniger Leute tatsächlich ihre Leistungen von der Krankenkasse abrufen können, um somit quasi den Profit von der Krankenkasse zu steigern. Also das System ist ja relativ simpel so, ja, wenn alle in deine Krankenkasse einzahlen und du bezahlst aber immer weniger Krankendienstleistungen aus, bleibt dir am Ende mehr Geld. Und wenn du halt eine profitgetriebene Firma bist, dessen Shareholder halt wollen, dass du mehr Geld verdienst, ist das eine relativ simple Taktik, um mehr Geld zu verdienen. Und diese Taktik hat halt United Healthcare sehr, sehr durchgespielt. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es im Endeffekt auch eh wurscht ist. Wir müssen jetzt hier nicht Menschenleben zählen, die United Healthcare auf dem Gewissen hat. Da gibt es tausende verschiedene Zahlen, die im Netz rumfliegen. aber es sind auf jeden Fall viele tausende Menschen, kann man so sagen, die United Healthcare jährlich wegen unterlassener Krankenzahlungen mehr oder weniger auf dem Gewissen hat. Wir haben zum Beispiel auch ein AI-System eingeführt, das automatisch Anträge auf Auszahlungen ablehnt, mit dem Gedanken, ey, ja, wir lehnen die erstmal ab, dann müssen die angefochten werden von den Leuten, die ihre Krankenkassenleistungen tatsächlich haben wollen. Und wenn die das anfechten, dann lassen wir es halt beim zweiten Mal nicht von einer AI prüfen, sondern von einem echten Mensch. Und wenn der dann sagt, ja, okay, können wir schon auszahlen, dann geht's halt raus. Es ist wirklich asozial und vor allem auch deswegen, weil ja Leute solche Anfragen an die Krankenkasse stellen, wenn sie gerade krank sind. Das heißt, du sagst quasi jemandem, der komplett krank im Krankenhaus liegt oder so, und da im Zweifelsfall vielleicht sogar gerade mit seinem Leben kämpft, sagst du, ist ja nett, dass du hier gerade nach Bezahlung gefragt hast. Du hast doch bestimmt Zeit und Energie, gerade nochmal einen Widerspruch da einzulegen, oder? Ja. Hier, mach mal. Und die pokern dann da natürlich so ein bisschen drauf, dass es jemandem halt wirklich dann zu anstrengend ist, den Widerspruch einzulegen oder vielleicht sogar schon draufgegangen ist, bis der Widerspruch eingelegt werden hätte können. Und das ist halt, ja, es ist furchtbar asozial, aber legal im amerikanischen Healthcare-System. Und das war halt jetzt eben die große Diskussion, die dann ausgebrochen ist. Ja. Sind diese Massen legalen Morde, in Anführungsstrichen, die von dieser Krankenkasse ausgeübt werden, weniger schlimm als dieser eine illegale Mord, den der Täter auf offener Straße vollzogen hat, weil das halt das Gesetz sagt, dass jemand erschießen illegal ist und jemanden über Healthcare so abzuziehen, dass er dann elendig im Krankenhaus verrecken muss, legal ist? Ja, ist es deswegen schlimmer oder weniger schlimm oder wie sieht man das? Und das, ich fand das furchtbar faszinierend, weil sich da in meinem Kopf ein moralisches Dilemma aufgetan hat, das ich bis heute nicht richtig verarbeiten konnte.
Ja, also das ist natürlich, wenn man jetzt so grundsätzlich überlegt, ist natürlich das Leid auf der einen Seite wahrscheinlich deutlich höher als auf der anderen Seite. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, weiß ich nicht, möchte ich jetzt auch nicht sagen, so, yo, ist schon okay so, weil das ist, also in so einer Welt will ich auch nicht leben, wo dann einfach so Selbstjustiz irgendwie einfach mal vollzogen wird. Weil auch wenn es wahrscheinlich, wenn es unwahrscheinlich ist, kann es natürlich auch sein, dass dieser CEO jetzt gar nicht mal nur dafür verantwortlich ist. So, ja, okay.
Ja, nee.
Ich will ihn jetzt auch nicht, aber es gibt immer, man sollte ja auch,
ja, ich
man
weiß, sollte er wurde erschossen, aber ich will ihn haben. Jetzt, ja, ich will ihn jetzt nicht auch nicht in Schutz nehmen, so, gerade weil er erschossen wurde, aber. Ja, aber du merkst schon, das fängt bei dir auch schon an, ne? Das
ist nee, aber man sollte ja jemandem zumindest das Recht einräumen, vielleicht auch zu beweisen, dass man da selber nichts mit zu tun hat. So, selbst wenn es halt unwahrscheinlich ist, so sollte das ja zumindest möglich sein. Ne? Also, dann, ich würde sagen, eher die Todesstrafe als sowas. Also, dann soll er doch einen Prozess bekommen. So, und in
den USA gibt es ja sogar Todesstrafe. Aber er hat ja kein Gesetz gebrochen. Man könnte sogar sagen, dass er die Regeln mehr befolgt hat als jeder andere. In der Aufgabe, irgendwie den Profit zu steigern, hat er eigentlich die Regeln, die ihm auferlegt wurden, als Einzelperson sogar sehr gut gefolgt. Ja? Er hat die Profite gesteigert, ging hoch, Gewinn ging hoch. Ein Fakt, den wir vielleicht auch noch anbringen können, ein Drittel aller Anfragen für Auszahlungen werden abgelehnt bei United Healthcare. Also so, das ist so der Bereich, über den wir reden. Also ein Drittel aller Kunden da kriegen dann Ablehnungen zurück. Naja, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der CEO keine Ahnung davon hat und es gar nicht wusste, ja, klar, und es nur aus Versehen passiert ist, ist Quatsch. Aber klar, ich meine, wir haben es am Anfang an gesagt, so Mord wollen wir nicht unterstützen und ich würde auch nie so weit gehen zu sagen, ja, das ist gut, dass der erschossen wurde oder so, finde ich krass. Fände ich krass, so eine Aussage. Ich fand es aber umso krasser, wie salonfähig diese Aussage auf einmal war, weil diese ganzen Diskussionen, die dann im Netz stattgefunden haben, natürlich auch Leute auf beiden Seiten haben. Ja, da gibt's die, die sagen so, ja, nee, geht gar nicht und es ist auf jeden Fall viel schlimmer, dass der erschossen wurde und bla bla bla. Und da gibt's Leute, die haben dann jegliche reguläre Gesetzesordnung einfach über Bord geworfen und gesagt, nö, ehrlich gesagt, es ist einfach gut, dass es so gekommen ist. Und das geht mir persönlich definitiv zu weit. Ich fand es aber interessant zu beobachten, dass es bei so einem großen Teil der Bevölkerung diese Reaktion hervorgerufen hat. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie persönlich betroffen du davon bist. Ich meine, für uns aus Deutschland heraus ist es jetzt natürlich leicht, da einfach nur so theoretisch drüber zu diskutieren, weil wir halt in einer Situation leben, wo wir auf jeden Fall medizinische Unterstützung in einer lebensbedrohlichen Situation erhalten. Und es ist für uns keine Frage des Geldes oder irgendwas. Es ist einfach so, ja, okay, im Zweifelsfall wird es schon geregelt. Und so, in Amerika ist die Situation aber halt eben sehr, sehr anders. Und es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die seit Jahren zu Recht das Gefühl haben, da komplett unterdrückt zu werden. Ja, die vielleicht Verwandte oder vielleicht sogar Leute aus dem
gerade wenn das einer der größten Kassen ist, dann ist es ja auch wirklich nicht unwahrscheinlich, dass irgendwie jeder irgendjemanden kennt, der damit irgendwie auf die Schnauze gefallen ist. Ne? Also,
Und es muss ja nicht mal gleich sein, ja, Kasse hat nicht gezahlt, ist gestorben. Das ist natürlich jetzt so das Extrembeispiel. Aber es kann ja auch wirklich schon anfangen bei, ja, ich habe dringend Hilfe gebraucht und wurde aber abgelehnt von der Krankenkasse. Das ist ja in jeglichem Grad der Schlimmheit erlebbar. Ja, du kannst es von so, ja, okay, ich hatte ja eigentlich Zahn-OP gebraucht, habe aber nicht bezahlt bekommen, dann ist halt mein Zahn abgeschimmelt, ist schon scheiße, aber halt noch nicht lebensbedrohlich. Bis hin zu, ja, da ist vielleicht mal wirklich jemand aus der Familie gestorben, weil nicht ausgezahlt wurde. So, das kann auf dem Spektrum sehr vielschichtig sein. Und es fällt mir zumindest leicht nachzuvollziehen, wie jemand, der da so negative Erfahrungen gemacht hat, vielleicht dann doch dazu tendiert, die moralischen Vorstellungen von Mord ist immer falsch, auf einmal spontan in einer hitzigen Twitter-Diskussion über Bord zu werfen.
Ja, das war sowieso nochmal ein Punkt, den ich auch anbringen wollte, dass es natürlich auch leicht online immer so wirkt, als ob da weil ich glaube, die unvernünftigen Stimmen sind häufig lauter als die vernünftigen Stimmen. Das ist halt nun mal so. Das erlebt man auch, wenn ich hier tagtäglich irgendwie auf Social Media unterwegs bin oder auch wenn man mal in Kommentare unter Videos oder so schaut, denkt man auch manchmal, Bro, wo bin ich hier? So, ne? Ist halt, das kommt halt echt häufig vor. Ich denke, das wird jeder von euch schon mal erlebt haben, weil ich denke, dass es einfach liegt in der Natur, dass Leute, die crazy denken, dann auch häufig ein gewisses Mitteilungsbedürfnis haben.
Ja. Naja. Was wollte ich gerade noch sagen? Hab's wieder vergessen. Ich wollte noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie dann auch die Suche nach dem Mörder tatsächlich verlaufen ist. Das war nämlich
haben die den jetzt gekriegt? Oder?
Die haben ihn gefasst in einem McDonald's. Es gab ein, sorry, falls das jetzt geschmacklos ist, aber ich fand es trotzdem einfach witzig, hat jemand auf X rausgehauen. The assassin had a good run, but at the end of the day, no American can resist the urge to eat a cheeseburger. Also 3 Tage lang nicht erwischt worden, aber der Cheeseburger war dann das Ende. Das Ding ist halt, dass er total von Überwachungskameras dabei gefilmt wurde. Ich glaube, es gibt auf offener Straße in New York sehr wenige Plätze, an denen du außerhalb des Sichtbereichs von Überwachungskameras so eine Tat durchziehen kannst. Vielleicht hatte er sogar explizit den Wunsch, dass das irgendwie gefilmt wird und damit man das im Internet sehen kann, weil es eine symbolische Tat war, mit der irgendwie, keine Ahnung, eine Diskussion lostreten wollte oder wie auch immer. war zwar maskiert und ist dann abgehauen, aber man hat dann halt rekonstruieren können, wo der langgelaufen ist und bla, und hat dann auf anderen Kamerabildern zum ersten Mal aus ein paar Blickwinkeln das Gesicht erhaschen können von dieser Person. Somit war es möglich, ihn zur Fahndung auszuschreiben und bla, und dadurch wurde er dann letzten Endes auch in diesem McDonald's gefasst, 3 Tage später. Interessanterweise wurden aber auch viele KI-Videos erstellt von dem Gesicht von diesem Typen, weil halt erst einige Zeit lang das Gesicht nur aus sehr begrenzten Blickwinkeln verfügbar war und sich dann halt Leute gesagt haben, so, naja, aus der Ecke kannst du ja nicht mal wirklich sehen, wie er aussieht. Wenn wir den fahnden wollen, brauchen wir eigentlich mehr, bessere Sicht auf das Gesicht. Und haben dann halt angefangen, mit KI das Gesicht so zu rekonstruieren, dass man es halt auch eben aus klareren Blickwinkeln sehen kann. Und das fand ich eigentlich auch ein spannendes Thema, weil das gut in die nächste Diskussion mit Sora auch mit reinkommen kann. Weil das natürlich auf der einen Seite sehr faszinierend ist und in dem speziellen Fall sogar dabei geholfen hat, einen Mörder zu fassen. So, man kann jetzt auch im Nachhinein, wo der Typ gefasst wurde, schon sagen, dass die AI gar keinen schlechten Job gemacht hat, dieses Gesicht aus anderen Blickwinkeln zu rekonstruieren. Also er sieht wirklich so aus, wie die AI es vermutet hat. Sie hätte es aber auch falsch vermuten können. Und die Folgen davon könnt ihr euch ja ausmalen. Ja? Stell dir vor, irgendeine AI generiert ein Gesicht von dir und behauptet, du hättest jemanden ermordet und auf einmal ist dein Gesicht im ganzen Netz. Aua, kann richtig nach hinten losgehen.
Ja, das ist natürlich true. Aber eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar wollten wir noch über OpenAIs Sora sprechen. Das ist quasi die künstliche Intelligenz, mit der man Videos erstellen kann. Ich denke, dass man Fotos erstellen kann und so weiter, ist schon relativ geläufig. Aber dass das Ganze jetzt natürlich auch in Videoform kommt, war ja klar. Es wurde ja auch schon in einem ersten Lauf quasi von OpenAI auch schon vorgestellt. Unterschied war, dass man damals halt nur vorgegebene Videos gesehen hat, wo OpenAI das halt natürlich kuratiert hat, ne, und geguckt hat, okay, wir zeigen natürlich auch nur, was cool ist. Man konnte es nicht selber ausprobieren, man konnte nicht selber da einen Befehl eingeben, um sich was generieren zu lassen. Aber dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Das Tool ist jetzt für die Öffentlichkeit verfügbar, nur in den USA, aber mit VPN kommt man theoretisch auch von hier rein und kann das Ganze ausprobieren. Kostet 20€ im Monat mit dem ChatGPT Plus Abo oder, wenn man alle Funktionen von Sora nutzen möchte, sogar $200 im Monat. Ich denke, das ist der günstigste Preis, den wir je sehen werden für dieses Tool. Mhm. Es wird immer teurer werden, weil das, was es kann oder das, was es können wird, einfach zu krass ist. Und das wird
rechenaufwendig. AF, ja, also das darf man auch nicht unterschätzen, was da für technische Kosten dahinter stehen.
Und das wird noch so viel teurer werden. Ist jetzt halt leider nicht so, dass du jetzt hier einmal den Preis sichern kannst, sondern das wird natürlich dann auch teurer, auch wenn du schon abonniert hast. Aber die Sache ist die, wir sollten jetzt auch mal so ein bisschen aus unserer Perspektive über das Thema sprechen. Ich glaube, ihr könnt euch das schon alle vorstellen. Sora macht im Endeffekt, du gibst halt einfach ein, was du haben willst, bekommst ein Video davon. Du kannst eingeben, ob das jetzt realistisch aussehen soll oder ob das, keine Ahnung, eine 2D-Geschichte sein soll, ob es cartoonmäßig aussehen soll. Es ist im Endeffekt genauso wie bei den Fotos, was man ja auch schon von Midjourney kennt oder so, aber halt einfach in die Videowelt übertragen. Und man hat ja auch bei den Fotos gesehen, dass da mit den Generationen echt krass viel sich verbessert hat. So wird das hier auch sein, weil jetzt gerade gibt es schon noch so Schwächen von Sora. Gerade bei Personen oder so kann man halt manchmal halt sehen, dass die sich noch nicht so hundertprozentig natürlich bewegen. Ne? Auch gibt es da manchmal so Logikfehler. Ich habe zum Beispiel auf X gesehen, irgendwie so ein Video, wo jemand jemanden was trinken, also die KI hat quasi animiert, wie mir jemand ein Glas nimmt und dann trinkt und dann hält er das Glas halt einfach in sein Gesicht rein, so. Also solche Sachen gibt's halt manchmal, wo dann halt die Physik noch nicht richtig passt, ja. Mhm. Und sowas sind aber, glaube ich, Sachen, die halt schon noch ausgemerzt werden mit der Zeit. Und daran merkt man die Imperfektion. Aber man sieht halt auch viele Beispiele, die halt wirklich krass sind. Ne? Also, ja, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht noch weiter drüber sprechen. Lasst euch gesagt sein, es ist einfach krass. Es gibt auch noch andere Tools. Es ist jetzt nicht so, dass es nur Sora gibt, aber es ist natürlich das Vorzeigeprojekt, weil das von dem größten Player in diesem Bereich jetzt natürlich ist und da viel Kapital auch hinter steckt.
Und auch viel Kapazität, weil die wissen ja auch, was das für ein Run auf dieses Modell geben wird.
Es war am ersten Tag komplett down.
Ja. Also, kein Wunder eigentlich.
Ja. Aber ja, nur um mal jetzt darüber zu sprechen, also jetzt einmal kurz erklärt, was das so kann. Es gibt dann in dem Tool halt auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel Fotos oder so hochzuladen und sich daraus ein Video erstellen zu lassen. Also es ist nicht nur textbasiert, sondern man kann halt dann auch was hochladen. Man kann auch, es gibt so einen Tab, wo man sich angucken kann, was andere Leute erstellt haben. Und da kann man sich halt auch irgendein Video nehmen und sagen so, yo, erstell mir was Ähnliches, aber bitte mit der und der Anpassung. Also es ist tatsächlich, gibt's viele Möglichkeiten, wie man sich da Videos erstellen kann. Und es gibt sogar einen Video-Editor in Sora, wo du halt quasi mehrere Textfelder hast, wo du sagen kannst, in Shot 1 erstell mir bitte das, in Shot 2 erstell mir bitte das und in Shot 3 erstell mir bitte das. Und dann kann dir Sora quasi einen kompletten Film erstellen, oder was heißt Film, sagen wir mal einen 5-Minuten-Clip oder 3-Minuten-Clip, kannst du dir erstellen lassen. Und dann weiß halt Sora auch, okay, das hängt jetzt miteinander zusammen, ich lasse das jetzt vom Stil her ähnlich aussehen und so weiter. Also ja, schon ziemlich krass dafür, dass das eine Version 1 ist. Was es noch nicht gibt, ist natürlich Audio. Das wird irgendwann auch kommen, aber es gibt jetzt keine Tonspur. Die Clips sind noch relativ kurz, Full HD. Aber das ist ja das Thema, das wird ja auf jeden Fall alles noch kommen. Es wird 4K geben, es wird Ton irgendwann geben, das kommt alles.
Ja, und selbst das Full HD ist ja jetzt auch nicht so das Problem. Dann haust du das bei Topaz noch rein und dann skaliert es das noch auf 4K hoch. Also die ganzen Beispiele, die ich jetzt hier sehe, sind schon, also es gibt ja Full HD und es gibt Full HD, ne? Es gibt dieses Full HD, was YouTube ausspuckt, nachdem der Komprimierungslaster drüber gefahren ist. und dann gibt es dieses Full HD, was du bekommst, wenn du irgendwie ein Screen Capture machst oder mit einer professionellen Kamera in Full HD filmst. So, und für mich sieht das jetzt erstmal so aus, als ob die zwar in 1080p ausgeben, aber die Detailschärfe schon teilweise echt hoch ist, je nachdem, was für einen Look du halt hier wählst. Ich muss sagen, ich habe das Tool selbst noch nicht ausprobiert und auch leider noch keine Videos dazu gesehen, aber es ist ja so wild, was sie hier auf der Webseite für Beispiele zeigen. Auch nicht ganz fehlerfrei. Ich habe hier ist so eine Demo, die sie selber zeigen. Das ist immer ein guter Punkt eigentlich, wenn die eigenen Demos sogar schon Fehler haben, lässt es eigentlich ziemlich viele Schlüsse darauf ziehen, wie viele Fehler dann im Alltag noch auftauchen. Aber die haben hier so ein Beispiel, wo sich so Türen öffnen und dann geht man erst in eine Bücherei rein. Dann kannst du sagen, nee, mach mal die Türen zu anderen Türen und mach mal die Bücherei zu einem Raumschiff und mach mal, was ist das, immer so einzelne Aspekte ändern kannst, was an sich ja schon ganz cool ist. Aber mit jedem Mal, wo die Türen ändern, werden die Türen verkrüppelter. Ja, bei der einen Stelle ist der Türgriff auf der falschen Seite, also der Türgriff ist einfach da, wo das Scharnier ist und nicht gegenüber vom Scharnier, also wäre nutzlos in dem Fall. Ja, die eine Tür ist nicht flach, sondern trapezförmig, was du dann in dem Moment merkst, wo sie aufklappt und so, da ist das Prinzip von der Tür noch nicht so ganz verstanden. Die eine Raumschifftür vermorpht noch so halber das Interieur von dem Raumschiff und so. Also da sind schon noch viele, viele Sachen drin, die halt so sind. Aber alles in allem ist es schon sehr, sehr beeindruckend, was da geht, ne?
Ja, und genau, um jetzt zum Thema zu kommen, ich glaube, das ist ein riesigen Impact auf die Medienlandschaft haben wird. Ich habe auch in letzter Zeit, das wird noch nicht mit Sora gewesen sein, sondern mit anderen Tools, auch schon diverse Musikvideos gesehen, wo halt mit KI gearbeitet wurde, teilweise komplette Musikvideos, teilweise dann gemixt. So, ich sag dir, das wird richtig Fahrt aufnehmen und es wird ein richtig großes Ding. Und wenn du dann halt siehst, was mit solchen Tools gemacht werden kann, dann werden die natürlich auch preislich irgendwann richtig teuer. Weil du das halt dann auch professionell einsetzen kannst. Auf jeden Fall.
Obwohl, natürlich auch Teil der Diskussion ist, dass es halt eben trotzdem immer noch sehr viel günstiger ist, als solche Shots auf die herkömmliche Art und Weise
zu generieren. Ja, lächerlich viel günstiger.
Also hier ist so ein Shot, der aussieht wie aus einem Science-Fiction-Film, wo irgendwie so ein schwebendes Hochhaus aus den Wolken hervorkommt. Sowas klassisch animieren zu lassen, ja, wenn du irgendwie so einen Indie-Film produzieren willst oder so, definitiv teurer als Zora Pro sogar.
Ja, aber ich sag dir, das ist wirklich eine Sache, die wird große Teile in der Medienwelt wirklich irgendwann obsolet machen oder zumindest sehr krass reduzieren, weil es gibt ja viele Berufe, die irgendwie Content erstellen, ja. Also zum Beispiel, wenn du jetzt 3D-Animationen machst, ist natürlich das Erste, was einem einfällt, ne? Aber sowas kann man natürlich halt super einfach damit ersetzen. Ist natürlich die Frage, wann es wirklich auf so einem Level ist, dass man da wirklich auch Sachen so anpassen kann, dass sie perfekt sind, ne? Aber man sieht schon, es ist jetzt nicht weit weg. Es ist, könnte schon schneller kommen, als man denkt. Und auch wenn ich jetzt an unseren Job denke, was ja gar nicht so in diesem Filmbereich ist, ne, weil Film ist natürlich schon immer noch so, okay, da muss es wirklich perfekt sein. Der Regisseur hat irgendwelche Anforderungen, die dann vielleicht nicht mit der KI irgendwie machbar sind. Mag ja noch alles sein. Aber wenn es so in so einen Bereich kommt, so auf Social Media, ich glaube, da sind dann halt auch die Qualitätsansprüche geringer und da wird das richtig einschlagen. Also was so Reels, YouTube-Content und alles angeht, ich glaube, da wird das richtig einschlagen.
Ja, ich muss sagen, ich habe sehr gemischte Gefühle, was es angeht. Ich schaue mir gerade die ganze Zeit diese Webseite mit den ganzen Beispielen an und bin so krass hin und her gerissen zwischen, ich finde es ultra faszinierend und habe Bock, gleich mit dem Tool anzufangen rumzuspielen. Also ich glaube, ich knall mir gleich mal ein VPN rein. Ich habe eh ChatGPT Plus, dann klicke ich da mal ein bisschen drin rum, wenn es nicht schon wieder down ist. Ja, weil die, klar, wie oft war ich in meiner YouTuber-Karriere schon an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ey, dafür bräuchte ich jetzt eigentlich genau so einen Shot und habe das selbst auf Stock-Footage-Seiten dann teilweise nicht gefunden. Selbst wenn es dann so simple Dinge sind wie, ja, hier ein Satellit, der von hier nach da fliegt und so, und dann hast du aber nur einen Satellit, der nicht ganz so modern aussieht, wie du es dir eigentlich vorgestellt hast, und dann kannst du den Shot doch nicht verwenden und keine Ahnung, weißt du, lauter solche Sachen, wo ich schon so oft mir gedacht habe, ey, wenn ich das jetzt einfach erschaffen könnte, diesen Clip, das würde mich gerade kreativ so weiterbringen, weil dann kann ich an den Shot einfach einen Haken machen und mich weiter auf den restlichen kreativen Prozess in dem Video konzentrieren. Und ich glaube, wenn man es so gezielt und, wie sagt man, im Englischen curated, ist auch,
ist schon kuratiert.
Wenn man das kuratiert. Also wenn du am Endeffekt immer noch einen Menschen mit einem Qualitätsanspruch da sitzen hast, der sagt, ja, ich setze das jetzt gezielt und bewusst ein, so wie es ja auch aktuell bei vielen Musikvideos gemacht wird, wenn man sagt, ey, das ist einfach ein neuer Artstyle, das ist eine neue kreative Möglichkeit, da wollen wir uns ausprobieren, da gucken wir mal, was wir machen. So Nina Chuba hatte jetzt auch zu Fliegen, hieß der Track, glaube ich, ein sehr KI-lastiges Musikvideo hochgeladen, wo man gemerkt hat, ey, da stand ein Konzept dahinter, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Da wurden echte Aufnahmen mit KI-Aufnahmen gemischt. Das ist ja auch so eine Sache zum Thema Qualitätsanspruch. Ne? Es ist ja auch viel mehr möglich, als einfach nur zu sagen, ich tippe das jetzt ein, dann soll das das generieren und dann benutze ich das, ohne irgendwas noch weiter dran zu machen. Weil du kannst ja auch Assets generieren, die du dann in andere Shots mit einbaust. Wenn du zum Beispiel einen Sky-Replacement irgendwo machen willst, lässt du dir halt irgendeinen Himmel generieren und mischst es wieder mit echter Footage oder so. Weißt du? Es geht so, so viel, und ich habe das Gefühl, solange am Ende noch ein kreativer Mensch sitzt, der da eine Entscheidung trifft, kann auch wirklich beeindruckender und cooler Content daraus entstehen. Auf anderer Seite merke ich aber auch schon jetzt, bevor Zora rausgekommen ist, einfach nur, wenn ich auf die letzten Monate zurückschaue, wie drastisch teilweise die durchschnittliche Qualität auf YouTube abgenommen hat, weil es mir immer häufiger passiert, dass ich zu irgendeinem spannenden Thema in den Vorschlägen an der Seite dann ein Video sehe, wo ich mir denke so, ey, das interessiert mich, da klicke ich mal drauf. Und dann klicke ich drauf und es ist von A bis Z KI generiert. Die Shots sind alle ein bisschen off, die Stimme, die es erzählt, ist ein bisschen komisch. Inhaltlich wiederholen sich Dinge oder die Aussagen da drin, die getroffen werden, sind halt wirklich 0815. Und da merke ich wirklich, wie das YouTube, in das ich mich vor vielen, vielen Jahren verliebt habe, ja, was Broadcast Yourself war, wo es darum ging, dass Menschen sich ausdrücken, dass Menschen ihre Gedanken teilen und vielleicht auch mal was auf eine etwas andere Art und Weise sehen, wie man es bisher aus anderen Stimmen gewohnt war und so. Dieser Austausch, wie der vor meinen Augen stirbt und nach mit Einheitsbrei ersetzt wird und das auf eine Art und Weise, wo der Einheitsbrei gleichzeitig auch noch spektakulär as fuck ist, weil es nicht einfach nur unnötig, also es ist nicht einfach nur irgendwelche random Shots dann so in den Videos, sondern immer irgendwas krasse Effekte oder Sachen, wo du dir denkst, so heftig, dass so ein Shot da drin ist, dann fällt dir wieder ein, ja, nee, guck mal hier, der eine Typ läuft komisch, das ist doch safe AI, und dann entsteht so eine richtige Trägheit, dass man gar nicht mehr begeistert ist von diesen tollen Aufnahmen, sondern das so als so normal abtut und ich spüre, wie so diese Wertschätzung für wirklich cool gemachte Sachen dadurch fast schon so ein bisschen verloren geht.
Lass mich da mal kurz rein.
Schade. Ich bin fertig.
Was ich auch dabei fühle, ist, um ganz ehrlich zu sein, so, das kann man, glaube ich, für uns beide sagen, so, wir haben jetzt schon, wie lange machen wir Videos? So, ich glaube, ich mache es jetzt irgendwie 12, 13 Jahre oder so. Und ein ganz großer Teil dieser Zeit war für mich halt immer geilere Quali. Immer irgendwie, es war immer irgendwie lernen, verbessern, noch einen geileren Shot machen können, noch das geilere Videoprojekt machen können. Und es war immer, bei mir ein sehr großer Stellenwert, dass es visuell geil aussieht, was man macht. Ne? Also das war halt immer ein ganz, ganz großer Punkt. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt zu einem Punkt kommen, wo das absolut in Zukunft nicht mehr wichtig sein wird. Weil sich die Leute an gute Qualität so heftig gewöhnen werden, dass es halt einfach nicht mehr juckt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es in Zukunft besser ist, wenn deine Videos nicht geil aussehen, weil man dann sich so denkt, so, ja, das ist nicht KI-generiert. Ja, weißt du, wie ich meine? Real,
das ist menschlich. Ja, man sehnt sich ja auch nach dieser menschlichen Verbindung.
Das ganz ist genau. Ja, der und das stellt mich aber vor so einen Punkt, der einen halt einfach stört, weil man ja irgendwie sein ganzes Leben lang darauf sich konditioniert hat oder trainiert hat und ja auch sich selber Sachen beigebracht hat, um geile Shots aufzunehmen, richtige Belichtung zu setzen. Diesen ganzen Stuff, den wir machen, den wir eigentlich nur da reinstecken, dass etwas schön aussieht, dass das, was man da alles gelernt hat, irgendwie ja, so ein bisschen unnötig ist.
Kannst dich in Zukunft einfach vor deine Webcam setzen, ein bisschen was labern, scheiß auf Licht, scheiß auf alles, dann jagst du es einmal durch eine KI und sagst, mach mal, dass es professionell aussieht. Dann setzt dich die KI in irgendein Studio, skaliert deine Belichtung und Hauttöne und alles so hoch. Sagst du, oh shit, hab vergessen, mich zu rasieren, mach mal Bart weg. Dann macht die noch Bart weg. Und es ist so, oh, ja, aber ich bin irgendwie fett geworden, mach mich mal ein bisschen dünner. Und was ist noch echt? Das ist halt wirklich...
Dieser ganze Hassel, den man sich so gibt, ich glaube, das ist halt wirklich etwas, was irgendwie jetzt dann bald... so ein bisschen vor dem aussteht, könnte ich mir vorstellen. Ich will jetzt auch gar nicht so negativ sein zu der ganzen Geschichte. Das macht mich einfach so ein bisschen persönlich traurig. Es ist aber jetzt für den Zuschauer vielleicht nicht so das wichtige Thema. Wo ich halt eher denke, dass es halt wirklich cool auch sein kann, ist halt wirklich, wenn du dir irgendwie so ein Standing aufgebaut hast und eine Zuschauerschaft hast, die dich gerne guckt, kannst du natürlich KI nutzen, um halt auch coole Sachen umzusetzen oder um dir den Workflow zu erleichtern. Zum Beispiel im letzten Video über die Magnetschwebebahn auf unserem Kanal, da gab es so eine Situation, wir brauchten einen Shot von der Straßenbahn, ja, weil wir haben so über öffentliche Infrastruktur gesprochen und so, wir brauchten einen Shot von der Straßenbahn. So, und wir wollten jetzt nicht einfach irgendwas von YouTube ziehen, sondern wir wollten halt, dass es halt ein Shot ist, den wir, wo wir auch selbst die Rechte so dran haben. Und dann ist halt Patrick los in die Stadt mit seiner Kamera und hat halt Shots von Straßenbahnen gemacht. So. Etwas, was in Zukunft komplett unnötig ist. So, dann gibst du halt ein, generiere mir eine Straßenbahn. Und so, das ist ja dann Patrick in dem Moment Patricks Job gewesen, das zu machen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ultra praktisch, einfach sich diesen Shot generieren zu lassen, weil dann hätte Patrick in der Zeit was anderes machen können. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass direkt jeder Job deswegen ciao ist. Man kann sich dann natürlich auch einfach andere Aufgabenbereiche suchen. Aber ja, es ist irgendwie schade, weil das macht für mich auch so ein bisschen die Passion aus, weißt du? Wenn man dann mal sagt, so ja komm, mach jetzt einfach mal einen Shot von der Straßenbahn. Geh mal jetzt los, mach den Shot. So, ist irgendwie geil. Und dass das dann alles so mit einem Klick einfach da sein kann, ist irgendwie schade. Ne? Oder überleg dir, was wir teilweise schon irgendwie so für Hassels hatten. Hassels, sage ich jetzt, was wir für Stress uns gemacht haben wegen irgendwelchen Aufnahmen. Auf irgendwelchen Vlogreisen dann nochmal angehalten. Ja, komm, lass nochmal den Shot so und so machen. Und pipapo. Und das ist dann alles irgendwie so wertlos in Zukunft. Und das ist irgendwie schade.
Ja, fühle ich total. Ich muss auch sagen, weil du gerade vorhin meintest, du willst gar nicht so negativ sein, aber ich muss sagen, jetzt, ich mache jetzt einfach mal, ich stecke hier mal eine Flagge in den Boden, ja. Merken wir uns, das Internet vergisst eh nie, diese Crewcast-Episode geht nicht offline, bin mal gespannt, wie wir auf dieses Statement in 10 Jahren zurückblicken. Aber ich würde sagen, Videos mit KI generieren ist für mich 25% nice, 75% Abfuck. Weil ich sehe, ich freue mich auf die kreativen Möglichkeiten. Ich sehe da so viel Potenzial und auch die Demokratisierung von Erstellung von geilem Content kann viele tolle Projekte mit sich bringen. Aber ich werde dieses Gefühl nicht los, dass wir in einem riesigen Sumpf aus geil aussehender Mittelmäßigkeit ertrinken werden in den nächsten Jahren. Und jetzt kann man vielleicht sagen, ja komm, so random schlecht gemachte KI-Videos sind doch keine Konkurrenz zu dem, was so Menschen im Netz produzieren und machen. So, und auf logischer Ebene würde ich da vielleicht sogar noch zustimmen, aber Fakt ist, am Ende des Tages kämpft Online-Content immer um dieselbe Sache. Egal, ob es jetzt ein YouTube-Video, ein Livestream oder eine Netflix-Show ist. Es geht um die Zeit, die ein Zuschauer dir schenkt. Eine Zeit, wo der Zuschauer sagt, ey, ich gucke dir jetzt zu. Und auch wenn ein Zuschauer vielleicht nie oder es noch, auch wenn es vielleicht noch lange dauern wird, bis ein Zuschauer das Gefühl hat, ey, wirklich auch so ein mit sehr, sehr viel KI-Unterstützung generiertes Video so ist vielleicht nicht oder bietet mir nicht den intellektuellen Mehrwert, den ich von einem sehr, sehr menschlich erschaffenen Video habe. So, vielleicht, wenn man das noch denkt und wenn man das als Aussage noch unterstützt, ändert es trotzdem nichts daran, dass unsere Feeds zunehmend dominiert werden von diesem KI-generierten Content, weil er einfach viel einfacher zu erstellen ist. Und weil man mit Online-Medien Geld verdienen kann, wird es immer mehr und mehr Leute geben, die sagen, ey komm, ja, lass einfach Netz zuscheißen mit 5 Videos am Tag, die ich mir ausgedacht habe, und irgendeins wird schon Views machen. Und am Ende des Tages, ja, egal genau wie du es drehst und wendest, diese Zeit, die Menschen damit verbringen werden, diese KI-Videos anzuschauen, ist Zeit, die am anderen Ende fehlen wird, um echten Menschen zuzuschauen. Und das finde ich unfassbar schade.
Ja, wirklich gutes Statement, weil das ist ja auch das Problem daran, wie Social Media funktioniert. Auf YouTube ist das auch so, aber vor allem TikTok, Instagram und halt YouTube Shorts nehme ich mal so mit rein. Das ist ja etwas, wo dir einfach das nächste Video angezeigt wird. Ja. Und wenn halt KI darin besser wird, realistisch auszusehen, wie sollst du es denn dann überhaupt in so einem Swipe erstmal checken, dass das, was du dir anguckst, einfach nur KI generiert ist? Ich hatte das jetzt schon und die Tools sind mittlerweile ja also immer gerade noch viel schlechter als das, was es potenziell mal werden kann. Ich hatte es jetzt auch schon häufig, wenn ich so die vertikalen Videos mir angeguckt habe, dass ich irgendwann so nach 30 Sekunden gecheckt habe, so an irgendeinem Detail dann, wenn du aufmerksam zuguckst, fuck, das ist ja komplett KI generiert. Was ich mir hier gerade angeguckt habe. Es ist komplett erfunden. So, aber diese 30 Sekunden, die ich gebraucht habe, um zu erkennen, dass das gerade Müll ist, was ich mir anschaue, die sind verloren.
Ja, die kriegst du nie wieder.
Die kriege ich nie wieder. Und,
die kriegt auch kein anderer Creator mehr von dir.
Nein.
Die sind dann weg.
Ja, und das wird ja immer krasser. So, klar kann man sich auch immer mehr darauf konditionieren, KI-Material zu erkennen, aber das ist ja jetzt nicht, kann man jetzt ja nicht von jedem erwarten. Ja.
Und ich will ja auch gar nicht KI-Material generell boykottieren. Das ist ja auch noch ein Zwiespalt, der da dazukommt. Ja? Ich will ja gar nicht sagen, jede Sekunde, die du damit verbringst, ein KI-generiertes Bild anzuschauen, ist verschwendete Zeit. So weit würde ich gar nicht gehen. Wie gesagt, ich sehe das kreative Potenzial dahinter total. Aber auch in der Welt, schau mal, wie viel Berichterstattung findet auch übers Netz statt heutzutage? Ja? Wie viele Leute haben YouTube oder Instagram als ihre Hauptnewsquelle? Ja, wo man sich einfach zu aktuellen Themen informiert. Ja, wir sind jetzt ganz knapp davor und eigentlich auch mit einem Fuß schon in so einem Zeitalter drin, wo sowas passiert wie, keine Ahnung, Ampelkoalition aus und statt dem Mr. Wissen to go Video dazu, das toll recherchierte Fakten und einen cleveren Blickwinkel auf die Sache bietet, schaue ich mir dann halt wird mir in mein Feed irgendein KI-generiertes Video reingespült mit vielleicht auch fragwürdigen Shots, die gar nicht so wirklich stattgefunden haben, wie Christian Lindner Olaf Scholz eine Ohrfeige gibt oder so, dann wird mir das reingespült. Ich sehe, wie er dem eine klatscht, denke mir so, ha, lol, krass, ah ja, ist safe KI generiert, aber meine Aufmerksamkeit hat es at this point schon. Und dann gucke ich mir vielleicht noch 30 Sekunden weiter an oder eine Minute weiter an. Und dann gibt es mir irgendeinen unkreativen Mischblabla, was es aus 20 Newsartikeln zu dem Thema noch zusammengesucht hat. Das ist ja auch dieses Zusammenkommen, nicht nur von diesem Videos generieren, sondern auch Skript generieren. So, du kannst ja so schon mal so Firmen wie BuzzFeed, die sich in der Vergangenheit ein riesiges damit aufgebaut haben, Facebook und andere Social-Media-Seiten mit irgendwelchen dummen Quizzes und sonst irgendeinem Scheiß, was halt Clickbait-Krack, der halt irgendwie Aufmerksamkeit erhaschen soll. Ja, solche Firmen werden ja im KI-Zeitalter aus dem Boden sprießen wie sonst was, weil du viel weniger Kapital als in der Vergangenheit brauchst, um sowas zum Laufen zu bringen. Ja, so, ja, Geld verdienen von zu Hause will doch jeder gerne. Ja, let's go. Ein bisschen Kram generieren und dann mal gucken. So, da habe ich echt die Befürchtung, dass da das intellektuelle Niveau im Netz generell deutlich sinken wird.
Ja, also bin ich ganz bei dir. Es ist halt die Frage, ob es jetzt wirklich so schwarz kommt, wie wir es jetzt gerade so ein bisschen malen, aber wir müssen da auf jeden Fall aufpassen und keine Ahnung. Ich glaube, man kann sich wirklich nur selber einen Gefallen dadurch tun, wenn man wirklich, wirklich bewusster Medien konsumiert. Ich muss sagen, ich bin da wirklich auch nicht gut drin. Ich habe so oft diesen Moment, wo ich dann irgendwie doch wieder in so einem Scrollfeed hänge und dann irgendwann mir wieder denke, Julian, was machst du hier gerade? Und ich glaube, man muss da wirklich einfach den Exit schaffen, dass man sich sowas nicht mehr anguckt. Weil so lustig das auch manchmal sein kann, aber es ist einfach Krebs fürs Gehirn, glaube ich. Einfach. Es ist einfach so, manchmal finde ich es auch wirklich lustig, was mir da angezeigt wird, aber ich habe auch so häufig das Gefühl, gerade richtig Zeit verschwendet zu haben, wenn ich mir sowas anschaue.
Bei so Reels und sowas, meinst du jetzt? Oder explizit mit Fokus auf AI?
Nee, bei Reels generell. Weil bei Reels ist ja das Problem, du bist nicht Herr darüber, was dir angezeigt wird.
Du, es ist eine Droge am Ende des Tages. Also das ist ja jetzt auch keine neue Information. Ich denke, jeder weiß es heutzutage, dass die Mechanismen, die so Social-Media-Apps und gerade so Endless-Scrolling mit automatisch spielenden Videos, dass es am Endeffekt auf unser Gehirn wirkt wie eine Droge. Ja, ein Video angucken, kleiner Dopamin-Hit, nächstes Video. Ja. Da kann mir sagen, so doll er will, ja, ich habe meinen Shortform-Content Konsum unter Kontrolle. Selbst wenn du es unter Kontrolle hast, es ist auch nicht besser als sich bewusst zu besaufen oder so. Es ist so, du kannst nicht verhindern, dass diese Mechaniken dein Hirn hacken. Es ist einfach so. Ja, so, du bist da, der Dopamin-Hit kommt, du scrollst. Ja. Und selbst wenn du sagst so, ja, nach 2-3 Mal scrollen bin ich ja dann aus der App rausgegangen. War vielleicht trotzdem 1-2 Scroller dabei, die du gar nicht mehr bewusst machen wolltest, sondern die dein Gehirn automatisiert durchgezogen hat.
Ja, und ich sehe das ja auch schon, dass es jetzt auch schon das ist jetzt ja auch kein Ding mehr von älteren Generationen oder von der jüngeren Generation, sondern auch, wenn ich jetzt mir so unsere Elterngeneration anschaue, die sind da auch voll angekommen. So, klar, ne. Auch alle komplett am Scrollen auf Instagram oder wo auch immer. Und das ist natürlich schon eine Sache, boah, die sehe ich echt, das ist echt schade, weil da so viel Zeit von, wenn man sich das einfach mal, wenn man das einfach mal hochrechnet, wie viele Millionen Menschen gerade gleichzeitig vom Smartphone hängen, allein in Deutschland und halt ihre Zeit verschwenden. Das ist halt irgendwie echt schade.
Ja, aber es soll jetzt auch gar kein Front sein gegen Leute, die kurz vorm Content erstellen und so. Wir machen ja selber auch kurz vorm Content so. Es ist jetzt nicht so, als ob das generell keinen Mehrwert haben kann. Aber die Mischung
Nein,
ist halt.
Nein, absolut nicht. Aber genau sowas wird mir dann auch nicht an. Mir wird immer nur Scheiß angezeigt. Es, ja, ist ja, es gibt ja Leute, die machen da auch echt coolen Stuff so. Aber es ist ja. Mir wird, ich weiß nicht, ob das an meinem Algorithmus liegt, aber mir wird dann auch Nein. immer wieder irgendein Quatsch angezeigt. Also
ja, weil das Ziel vom Algorithmus ist halt nicht, dir den Content mit dem maximalen Mehrwert anzuzeigen, sondern das Ziel vom Algorithmus ist, dir den Content anzuzeigen, der die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass du ihn einen Moment guckst und danach aber nicht die App zumachst, sondern noch einmal weiterwischst. Und ja. diese Qualitätskriterien sind einfach gänzlich unterschiedlich, was halt dazu führt, dass dir systematisch immer wieder irgendein Kack reingespült wird, an dem du hängen bleibst.
Ja, deswegen, um das noch einmal zu Ende zu bringen, ich würde halt wirklich versuchen, so möchte ich das zumindest für mich machen, mehr Content zu generieren, nicht, fuck, mehr Content zu konsumieren, wo man selber die Wahl hat, es sich anzuschauen, ja. Wo man selber, da kannst du auch dich mal auf dem Thumbnail verirren, wo du dir so denkst, so, wow, voll geil, und dann ist es auch KI generiert, klar. Oder auch irgendwie, muss ja nicht mal KI generiert sein, es kann trotzdem ein schlechtes Video sein, wo du dir im Endeffekt denkst, so, hä? Aber trotzdem, du hast die Wahl und finde ich irgendwie meistens dann zielführender.
Ja, du, es ist... Es wird sicherlich sehr viele gute KI-generierte Videos geben, die sogar mehr Mehrwert bieten als sehr dumme, von Menschen erstellte Videos. Und andersrum wird es aber auch sehr, sehr, sehr viele von Menschen erstellte Videos geben, die einen höheren Mehrwert bieten als ein KI-generiertes Video. Über einen Kamm kann man es gar nicht scheren. So, und deswegen sage ich ja auch nicht, ist 100% schlecht, alles Kacke, so, sondern ich sehe auch viele großartige Dinge damit passieren und bin selber aufgeregt und freue mich schon darauf, das auch mehr und mehr in meinen Videos einzusetzen. Aber der Weg, auf den wir uns da begeben, ist halt nicht nur Sonnenschein, sondern hat, glaube ich, auch viele, viele Stolperfallen, über die wir zweifelsohne, ob wir es wollen oder nicht, stolpern werden.
Ja, allein in der Unterhaltung. Wie geil ist das? Und das gibt es ja jetzt schon so teilweise so alternative Filme, wo dann einfach irgendwie Star Wars genommen wird und dann ist es halt mit witzig, keine Ahnung, ja. Politikern oder mit sonst was, ne? Keine Ahnung, das ist natürlich schon auch unterhaltsam, was man damit alles machen kann. Also ich will jetzt auch nicht so wirken, als ob ich das jetzt alles schlimm finde, aber ja, es rechtfertigt das alleine nicht, dann nicht die Augen aufzumachen und auch sich die nicht so guten Seiten davon bewusst zu machen.
Ja, bin mal sehr, 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 sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, was für einen kulturellen Impact das auch hat, weil das ist big, das ist big, das verändert echt alles. Ja.
Ja. Deswegen habe ich mich auch so gefreut, über dieses Thema zu sprechen, weil es ist einfach auch super interessant und
ja, und auch gesellschaftlich einfach ultra krass. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Ersten, die darüber sprechen und das werdet ihr bestimmt auch schon ganz oft gehört haben, aber was es auch für einen Effekt auf eine Gesellschaft hat, wenn man irgendwann wirklich einfach nicht mehr sagen kann, ob etwas echt ist oder einfach generiert. Ja, um zum Beispiel auch auf dieses Mordthema wieder zurückzukommen, ja, wie viele... Also was für Möglichkeiten in die Richtung da sich auf einmal auftun. Ja, hätte ein KI-generiertes Video davon vielleicht denselben Impact gehabt oder vielleicht sogar noch einen schlimmeren Impact. Was für Scheiß man alles anzetteln kann mit KI-alternativen Videos, alternativen Varianten von demselben Video. Ja, diese Überwachungskameraaufnahme von diesem Typ, wie er den Mord begeht, ging um die Welt. Ja, aber was, wenn auf einmal 20 verschiedene Varianten von derselben Szene auftauchen, wo auf der einen der eine schießt, auf dem anderen Video schießt der andere und auf dem einen läuft noch irgendwie eine Bande Kindergartenkinder vorbei und du weißt einfach irgendwann nicht mehr, ey, was war denn hier eigentlich genau das Original? Wir haben jetzt schon ein Problem mit Fake News und bla im Internet, dass viele Leute nicht mehr wissen, was sie eigentlich glauben sollen. Das wird tendenziell nur immer schlimmer.
Ja. Um jetzt aber mal den Bogen zurück zu uns zu spannen.
Letzte Sache noch, bevor wir da bevor wir rausgehen aus dem Thema, kleine Buchempfehlung noch. Views von Marc-Uwe Kling befasst sich auf sehr unterhaltsame, aber auch clevere Art und Weise mit genau diesem Thema. Zieht's euch mal rein, dass der Typ, der Quality Land und die Känguru-Chroniken geschrieben hat, unfassbar smart gemacht und auch von einem schlauen Menschen geschrieben. Ohne KI.
Ja, kommen wir aber zurück zu unserer dummen Menschlichkeit, denn ich habe noch einen Kommentar für euch gescreenshottet aus der letzten Episode, wo wir mal richtig gemaßregelt wurden oder getadelt wurden, wie auch immer, denn uns ist ein menschlicher Fehler im letzten Podcast unterlaufen, den wir natürlich hier einmal klarstellen wollen, denn ich glaube, wir haben ein bisschen Apple Music gebasht, was ein bisschen ungerecht war, weil wir gesagt haben, dass die nur darauf, wir haben das so richtig ausgeschmückt, die warten nur darauf im Meeting, bis Spotify so ihren Jahresrückblick freischalten und dann schalten sie ihren auch frei. Tatsächlich hat aber nicht nur Verido kommentiert, der Apple Music Replay 2024 ist übrigens ein Tag vorab erschienen, Spotify war einen Tag später am Start. Also ja, so kann man sich dann auch mal
Ja, ich entschuldige mich dafür. Ich habe es irgendwie tatsächlich fertig gebracht, vom Apple Music Replay auf Social Media exakt gar nichts mitzubekommen. Hab dann erst von Spotify Wrapped mitbekommen, als mir das auch in meiner Spotify-App angezeigt wurde und als ich dann auf Social Media alle damit gesehen habe. Und dann ging es los, dass Leute gepostet haben, ey, übrigens, Apple Music Replay ist auch da. Und es war immer noch so, ja, wir sind auch dabei. Und dadurch ist fälschlicherweise bei mir der Eindruck entstanden, dass es erst danach kam. Ich habe es auch bei mir in der Apple Music App erst nach der Spotify App gesehen. Ja, hätte ich mal mehr online sein müssen, ist vielleicht das Fazit.
Ja, aber ich sag dir, solche Fehler können auch der KI passieren. Glaube ich.
Oder ja, ich finde es nicht mal, schau mal, dass Fehler passieren, finde ich nicht mal, dass es das Schlimmste ist, sondern ich finde, das Schlimmste ist, dass oft dann die Quintessenz irgendwo fehlt. Ja? KI ist sehr, sehr gut darin, logische Sachen auch irgendwie grob zusammenzufassen und da irgendwie ein Infovideo zu irgendeinem Thema zusammen zu generieren, das auch wahrscheinlich größtenteils richtige Fakten drin hat und so weiter und so fort. Aber ich habe zumindest aktuell das Gefühl, dass es noch menschliche Gedanken braucht, um dann diesen letzten Anstoß zu geben, wo man dann so sagt, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Oder wo dann wirklich verschiedene Dinge aus verschiedenen Bereichen so kombiniert werden, dass man sagt, ach, guck mal, hier ist ein Zusammenhang, den ich gerade entdeckt habe. Ist es nicht spannend, dass es so und so ist? Wird KI wahrscheinlich auch immer besser drin werden. Mal schauen, wie lange das dauert, bis die KI sogar cleverere Gedanken hat als wir Menschen.
Oh. Aber gut, Leute, wir werden noch viel Gesprächsbedarf und Stuff haben für die folgenden Episoden. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt hier für heute mal den Sack zu. Ich fand es super spannend, auch wenn es teilweise etwas düstere Themen waren. Aber Felix, mit dir begebe ich mich in die Finsternis. Gar kein Problem.
Genau. Komm auf die dunkle Seite der Macht, in der wir technologischen Fortschritt hassen und Mord gutheißen.
Genau. Was war das jetzt für ein Statement einfach?
Ich hoffe, euer Sarkasmus-Radar ist angesprungen. Das ist ja auch noch so ein großes Problem, was KI hat. KI versteht aktuell noch nicht so richtig Sarkasmus. Das muss noch trainiert werden.
Genau, und so lange bleiben wir mit dem Crewcast hier noch standhaft. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a better day. growing up is just a trap. Don't it seem like a drag? Like putting all of your joy in a big brown bag. I won't listen to any of that jazz. No, I'll never grow up.
I'll never grow up.
Growing up is just a big fat trap. Take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Growing up is just a trap.